von Torra, der O2-Fußball-Talk.
Fans, wir müssen reden. Moin Moin, herzlich willkommen. Was für ein irres Titelrennen erleben wir da gerade. Es ist ja wirklich unfassbar. Gestern reichten nicht mal Überstunden aus, um die Meisterschaft zu entscheiden. 95 Minuten bei Leipzig gegen Bayern und 98 Minuten in Dortmund. Das war Dramatik pur und wir reden drüber. Der BVB ist also wieder auf 2 Punkte dran, hätte es aber noch eigentlich sogar beinahe eigenhändig zersägt. Wir fragen, warum wackeln die so in der heißen Phase, selbst bei Unterzahl des Gegners. Der Tabellenführer aus München dagegen hadert mit einem Abseitstor und vergebenen Chancen in der Schlussphase. Geht da im Finish also doch noch etwas schief. Schließlich der Kampf um die Champions League. 4 Mannschaften können noch ran ans große Geld und wir prüfen, wer die besten Chancen hat. Unser Gast ist der Kulttrainer der Saison. Er hat ein Alleinstellungsmerkmal. 6-mal mit 6 verschiedenen Mannschaften in die Bundesliga aufgestiegen. Hier ist der Coach von Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funke.
Ich freue mich sehr, Friedhelm.
Herzlich willkommen.
Seine Mannschaft hat dem BVB gestern wieder einen großen Kampf abgeliefert. War vielleicht sogar mehr drin als dieses knappe 2-3?
Ja, es war mehr drin. Also ich glaube, das haben auch die Dortmunder zugeben müssen. Wir haben richtig gut gespielt über fast 98 Minuten. Die letzten 5, 6, 7 Minuten in Unterzahl. Und wir hätten es eigentlich verdient gehabt, unentschieden aus Dortmund mitzunehmen. Für das Ende der Bundesliga, für den 34. Spieltag, war es schon etwas besser, dass Dortmund gewonnen hat. Dadurch haben wir nächstes Wochenende ein Herzschlagfinale. Aber wir haben uns schon geärgert, dass wir den einen Punkt nicht mitgenommen haben.
Vielleicht wäre es noch anders gelaufen, wenn der Platzverweis nicht gewesen wäre. Aber um das gleich klarzustellen, Boczek war eine Tätigkeit, den konnte man runterstellen, oder?
Ja, ich glaube, dass die rote Karte schon ein Stück weit berechtigt war. Er wollte den Spielfluss unterbrechen. Das war auch in Ordnung. Sonst hätten wir da vielleicht ein Tor kassiert. Und die rote Karte war schon ein Stück weit berechtigt, ja.
Haben wir abgehandelt und reden über den Rest zusammen mit den Gästen, die wir eingeladen haben. Zunächst der Bayern-Reporter der Welt. Er hat eine These und meint, Bayern lässt nichts anbrennen und wird souverän deutscher Meister am nächsten Samstag. Hier ist Julian Wolf. Länderspiele, seine These, auch ohne Titel hat der BVB eine starke Saison abgeliefert. Patrick Ovomoyela. Ein Kollege, der unter anderem für die Frankfurter Rundschau schreibt, er schaut nach Hessen. Frankfurt wird Vierter, weil Niko Kovac seinem Ex-Verein hilft, sagt Frank Hellmann.
Hallo.
Der Sky-Experte mit dem klaren Bekenntnis. Die Bayern haben die Möglichkeit, in den nächsten Jahren um Champions-League-Titel mitzuspielen. Lothar Matthäus.
Ja.
So, zum ersten Mal seit 10 Jahren wird die Meisterschaft also wieder am letzten Spieltag entschieden, dank Borussia Dortmund. Aber Ovo, ganz im Ernst, ne, du bist Botschafter beim BVB, aber auch ein neutraler Beobachter. Hat Borussia Dortmund gestern wirklich überzeugend gespielt?
Na, überzeugend war das sicherlich nicht. Es war ein enges Spiel, Friedhelm hat es gesagt, das ist... Manche sind sogar der Meinung, sie hätten einen Punkt verdient. Das war bestimmt auch phasenweise so. Am Ende gewinnt dann immer der die mehr Tore schießt. Da waren wir ein bisschen glücklicher. Hier gibt es das ja nicht. Da waren wir sicherlich ein bisschen glücklicher am gestrigen Tag. Es war einfach eine klasse Leistung von seiner Mannschaft. Und überzeugend war es nicht. Aber am Ende musst du diese Spiele und diese Punkte mitnehmen, wenn du irgendwie am Ende die Chance am Leben halten möchtest. Und das haben wir zumindest getan.
Nun, man fragt sich natürlich, wenn man so das Ganze extern beobachtet, warum sind die so zittrig, Frank? Gerade in dieser
so sehr entscheidenden Phase?
Ja, das ist tatsächlich schwer zu erklären. Ich war in der Vorwoche in Bremen, hat der Borussia Dortmund 2-0 geführt, ganz souverän. Es hat nichts darauf hingedeutet, dass die Mannschaft einbricht. Dann gab es einen schweren Torwartfehler, Roman Bürki. Und da wiederholt sich ja die Geschichte. Wir haben gestern einen ganz krassen Patzer seines Landsmannes Marvin Hitz gehabt. Auch das war im Grunde schlimm. Und mit diesem ersten Gegentreffer scheint bei der Borussia irgendwas wegzubrechen. Ja, dieses Selbstverständnis, Selbstbewusstsein aus der Hinrunde ist weg. Sie fangen an zu wackeln und das ist förmlich, sag mal, bis zur letzten Reihe im Stadion zu spüren, dass dann der Mannschaft eine Verunsicherung überkommt und irgendwie was zu verlieren hat, obwohl sie jetzt ja schon einige Zeit in der Verfolgerrolle sind. Das spricht nicht unbedingt so für die Stabilität in der Mannschaft. Ich will jetzt gewiss nicht den Charakter absprechen, aber es ist eine Instabilität da und eine Verunsicherung und die ist wirklich schwer zu erklären. Und dann ist natürlich auch, stellt sich schon die Mentalitätsfrage. Diese Debatte hat zum Beispiel Thomas Delaney in Bremen aufgebracht, die vielleicht dann auch für die nächste Saison noch eine Rolle spielt. Und vielleicht kommen wir da auch noch mal zum Trainer Lucien Favre.
Ist das wirklich rein auf Mentalität oder auch um auf nicht vorhandene psychische Stärke zurückzuführen, oder?
Ich würde eher sagen psychische Stärke, weil wir sehen ja nicht nur das Spiel gegen Bremen, es war ein Spiel gegen Mainz zu Hause. Wenn sie im Vorsprung sind und irgendwie ein Gegentor bekommen, dann fangen sie an zu wackeln. Wenn sie hinten gelegen sind, dann haben sie ihre stärksten Spiele gemacht. Gegen Bayern München zu Hause, in Leverkusen, in Berlin noch Gas gegeben zum Schluss. Und wenn sie was zu gewinnen haben, wenn sie nichts mehr zu gewinnen haben, dann sind sie eigentlich stark. Und wenn sie was zu verlieren haben, dann sind sie schwach. In dieser Phase gegen Mainz vor 3 Wochen zu Hause auch sehr viel Glück gehabt, dass sie das 2-1 über die Zeit gerettet haben. Auch schon in der Vorrunde Spiele gegen Bremen zu Hause, auch gegen Borussia Mönchengladbach. Immer einen Vorsprung gehabt, eigentlich einen beruhigenden Vorsprung. Und dann ziehen sie sich auch zurück. Auch in Bremen letzte Woche bis zur 60. Minute. Hervorragend gespielt, grandios gespielt. Bremen wusste gar nicht, warum, dass sie nur 2-0 zurückliegen. Und dann, nicht nur aufgrund des Torwartfehlers, sondern die Spielweise, überhaupt Bremen die Chance gegeben, auf Tor zu schießen, was sie 60 Minuten nicht geschafft haben. Sie ziehen sich zurück, wollen den Vorsprung irgendwie über die Zeit retten, gestern auch gegen 10 Düsseldorfer. Und das ist ja nicht ihr Spiel. Ihr Spiel ist ja, nach vorne zu spielen. Das ist ihre Stärke. Und das machen sie dann nicht mehr, wenn sie einen Vorsprung haben. Speziell nach einem Gegentor ziehen sie sich noch weiter zurück und machen dadurch den Gegner stark.
Friedhelm, kriegt man das als gegnerischer Trainer eigentlich mit im Spiel, dass die Druck haben, Druck verspüren?
Ja, das haben wir von Anfang an, haben wir das gespürt. Wir sind ins Spiel gegangen und wollten erstmal die Räume gut zustellen, mit 7, 8 Spielern, teilweise 9 Spielern hinterm Ball stehen. Und da hat man eben auch gemerkt, dass die Mannschaft im Moment nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Sie haben viel quer gespielt, sie haben viel zurückgespielt, sie haben kaum Räume gefunden, sie haben das Publikum ist ungeduldig geworden, was ich in Dortmund eigentlich sehr, sehr selten erlebt habe. Und sie haben immer wieder auch Respekt vor unseren Umschaltmomenten gehabt. Das konnte man förmlich spüren. Und selbst nach dem 1-0 ist keine Sicherheit eingekehrt bei den Dortmundern. Dann erzielen wir kurz nach der Halbzeit ein glückliches Tor, das muss man ja sagen. Der flutscht dem Torwart durch die Beine. Und obwohl sie dann 6 Minuten später wieder in Führung gegangen ist, ist einfach keine Selbstsicherheit reingekommen. Und da ist das, was die beiden gesagt haben, da werden sie nervös. Ne? Da haben sie was zu verlieren. Und wir waren immer in der Lage, eben auch nach vorne zu spielen und ein Tor zu machen. Und da haben sie Angst Angst gehabt davor, weil sie eben etwas verlieren können. Und das hat uns den Mut gegeben, immer weiter nach vorne zu spielen. Selbst nach dem 1-3 mit einem Mann weniger hat man diese Unsicherheit gespürt. Dann machen wir das 3-2 und mit ein bisschen Glück, wenn wir es 3-3 machen können. Aber man muss ja trotzdem sagen, dass die Dortmunder trotz allem bisher eine überragende Saison spielen.
Ja, unbenommen sind wir uns alle einig. Ja. Wir wollen eigentlich noch mal rauskriegen, warum denen so der Stift geht. Ne? Das ist das. Selbst nach 92 Minuten, da führt die Mannschaft 3-1. Ist die Messe noch nicht gelesen? Kannst du dir das irgendwie erklären, Julian?
Ja, ich erkläre es mir so. Wir haben eben auch vor der Sendung schon kurz gesprochen. Erstens muss man, glaube ich, sagen, auch in der Hinrunde, auch in der Erfolgsphase gab es durchaus Momente, wo Dortmund auch nicht immer souverän war. Das zieht sich schon auch ein bisschen durch die gesamte Saison. Und jetzt glaube ich bin da ganz anderer Meinung als Joachim Watzke, der sagt, sie haben gar nichts zu verlieren, sondern nur Bayern. Das sehe ich anders. Also ich finde, Dortmund hat sehr, sehr viel zu verlieren und ich glaube gleichzeitig sehr, sehr viel zu gewinnen. Und ich glaube, das hat die Mannschaft irgendwann realisiert. Und das ist gar nicht so einfach, damit umzugehen. Für mich steht fest, die Chance, deutscher Meister zu werden, wird für den BVB in den nächsten Jahren nie wieder so kommen, wie sie in dieser Saison auf ein Tablett von Bayern mit 9 Punkten Rückstand von Bayern serviert wurde. Und ich glaube, das macht was im Kopf der Spieler, wenn du weißt, in der nächsten Woche haben wir diese Chance vielleicht endgültig vertan.
Ja. Matthias Sammer hat es ja genau gesagt, nicht? Der Mannschaft ist das Ding eigentlich auf dem Tablett serviert worden, nur die Mannschaft hat es nicht angenommen. Lothar, inwieweit ist das auch eine klare Kritik an die Adresse des Kaders?
Ich bin ja ein bisschen anderer Meinung wie Ovo, obwohl dass ich Ihnen nie widerspreche. Eine überragende Saison kann man eigentlich nicht sagen, meiner Meinung nach. Wir reden jetzt mal von der Champions League, eigentlich eine gute Gruppenphase gespielt gegen Tottenham. Hätte man eigentlich mehr rausholen können, haben sie gute Phasen gehabt, in Tottenham erste Halbzeit zu Hause überragend gespielt, auch in der ersten Halbzeit.
Auch ein Finalist, also ist jetzt auch nicht irgendeine Truppe.
Ja, dann kommen wir später aber bei Bayern München auch zum Finalisten, zum anderen. Ja? Ja, genau. Also von dieser Seite, Pokal hat man ja eigentlich auch auf dem Tablett gehabt, dass man gegen Werder Bremen weiterkommt. 9 Punkte Vorsprung, also überragend heißt, wenn ich die Chance nütze, aus diesem, was mir gegeben worden ist, die 9 Punkte Vorsprung, 2x die Führung im Pokal gegen Bremen, zu Hause, dass ich dann das auch durchziehe, dann ist es für mich eine überragende Saison. Für mich ist es war eine überragende Hinrunde bis zu Düsseldorf, wo sie dann verdient verloren haben, weil Düsseldorf eben diese schnellen Spieler hat, die Dortmund Probleme macht in der Offensive. Und überragend heißt ja, wenn ich überragend sage, dann muss ich ja irgendwo was gewinnen. Und die hätten ja die Chance gehabt, zumindest im Pokal weiterzukommen, wie im Achtelfinale gegen Werder Bremen. Und in der Meisterschaft, wenn ich so viel Vorsprung habe, dann muss ich sagen, dann muss ich das auch, wenn ich diese Qualität habe, muss ich das dann über die Zeit irgendwie retten, beziehungsweise zum Ende. Und jetzt waren sie 4 Punkte zurück, jetzt sind sie 2 Punkte zurück. Sie haben eine gute Saison gespielt. Wir sind dankbar, dass Dortmund bis zum Schluss die Meisterschaft offen hält, aber überragend war für mich die Saison nicht, weil man eben 2 Dinge eigentlich ein bisschen leichtfertig verspielt hat.
Da gebe ich dir,
Hat er schon im Ansatz erstmal recht.
Da hat er schon im Ansatz natürlich erstmal recht, aber man muss immer schauen, von wo kommt man, also von welcher Seite schaut man sich das Ganze an. Ich bin auch der Meinung, es war eine sehr gute Saison, nicht eine überragende. Ich glaube, Friedhelm hat gerade das Wort überragend benutzt am Ende. Und er war teilweise auch mit Schuld, dass es eben keine überragende wurde für uns, weil er eben der Erste war, der uns wirklich geknackt hat kurz vor der Winterpause. War natürlich auch ein blöder Zeitpunkt, also hättet ihr euch sparen können. Ist ja ähnlich wie bei den Bayern. Es ist eine Phase des Umbruchs. Also man versucht was Neues. Man hat einen neuen Trainer. Die letzte Saison war viel hoch und runter. Da sollte sich viel wieder neu ordnen. Wenn man dann am Anfang der Saison nicht weiß, wo man steht, man hat auch neue Spieler, die in der Verantwortung stehen, und sieht dann am Ende, man ist sicher in der Champions League und man ist Tabellenzweiter. Sicher, ich gebe dir recht, man hat sich auch im DFB-Pokal bestimmt mehr ausgerechnet und wäre auch in der Champions League gerne noch weitergekommen, hat, glaube ich, aber in den Spielen oft eine vernünftige Leistung abgeliefert. Auch da haben wir schon Jahre gehabt, wo wir das eben nicht so darstellen konnten. Und wenn man das dann am Ende nüchtern betrachtet, dann muss man sagen, mit den ganzen Voraussetzungen, neuer Trainer, neue Spieler und so weiter und so fort, alles neu zusammengesetzt, war es eine gute Saison. Auch die Bayern werden sagen, wenn sie deutscher Meister werden und den DFB-Pokal holen, es war eine überragende Saison. Aber wenn man sie sich nüchtern anschaut, war es auch für die Bayern am Ende keine überragende. Aber es kann eine sehr gute werden, wenn sie eben 2 Titel haben. Also am Ende ist immer wichtig, was du in den Händen hast. Das ist die Champions League für uns schon mal. Das ist gut und das ist auch das, was man erreichen muss und sehr wichtig für den Verein. Und man hat bis zum letzten Spieltag auch noch die Chance, Meister zu werden. Auch das ist ein Teilerfolg. Wie das zustande gekommen ist, da bin ich ganz bei dir. Das war ist ein bisschen blöd gelaufen.
Und man hat 17 Punkte mehr geholt als in der letzten Saison.
Herr Klopp, was wir auch noch.
Das ist alles okay, 73 Punkte. Das ist schon aller Ehren wert. Ne? Ja. Aber man fragt sich auch eben, warum manche Dinge passieren. Mir sind ja immer wieder aufgefallen, diese individuellen Fehler. Bürki, dann Hakimi, glaube ich, noch mal. Letztes Spiel gegen Bremen, jetzt wieder der Torwart-Hitz. Ein identischer Fehler eigentlich. Frank, was sagt uns das? Oder ich frage Direktor, ist das ein Indiz dafür, dass Sie dem Druck doch nicht gewachsen sind?
Gut, man muss, glaube ich, tatsächlich auch noch mal sehen, wie jung diese Mannschaft ist. Ne? Dortmund zahlt auch so ein bisschen den Preis für den Fluch der guten Tat. Ich bin da völlig bei Patrick. Wo setzen wir die Ausgangslage an? Wenn wir Vorsaisonbeginn betrachten und da hätte einer gesagt, Borussia Dortmund kann am letzten Spieltag Meister werden und bietet dem FC Bayern Paroli, hätten alle sofort unterschrieben, hätten Juhu geschrien. Wenn wir allerdings die Rückrundentabelle nehmen, nach der Hinrunde 9 Punkte Vorsprung, dann ist es natürlich kein Erfolg. Mit dieser Rückrunde kann kein Erfolg sein, weil auch in der Mannschaft, und da kommen wir, glaube ich, zum wichtigen Punkt, vielleicht noch ein paar Charaktere wie Marco Reus fehlen. fehlen. Der ist ja vorbildlich vorangegangen. Gut, hat sich mit der roten Karte jetzt die letzten zwei Spiele, sollten wir auch nicht vergessen, da selbst aus dem Spiel genommen. Auch eine dumme Aktion. Letztendlich hat er auch sofort eingesehen, aber hat er der Mannschaft nicht geholfen. Dann haben wir den Alex Witzel, der eine gute Rolle spielt, guten Fußball spielt, aber natürlich vielleicht auch nicht der Führungsspieler ist, der jetzt in der Kabine mit Worten vorangeht. Da fehlen vielleicht noch ein, zwei Typen. Das meine ich ja auch, Kaderstruktur nächste Saison, vielleicht noch einen gestandenen Spieler dazu holen, der in dieser Hinsicht einen Schub gibt.
Gebe ich gleich mal weiter. Bleiben wir bei dem Thema. Wo fehlen da halt doch noch so ein paar Leute, die mehr die Korsettstangen bilden könnten, auch als Anführer eines Teams?
Die schaden nicht. Also das ist immer gut, wenn du davon möglichst viele hast. Man kann auch ohne dieses Gerüst Meister werden, aber es ist nicht einfach. Das ist Fakt. Ich glaube, die erste Meisterschaft, die wir hatten, da war es eben diese richtige Mischung. Wir hatten mit Sebastian Kehl, auch mit mir, der schon ein paar Tage drauf hatte, und so ein paar anderen. Wir hatten ein gutes Gerüst und hatten die jungen Wilden. Mario Götze kam gerade hoch. Wir hatten Shinji Kagawa, der war sehr jung und wusste überhaupt gar nicht, was in Deutschland so passiert. Und das hat dann am Ende funktioniert. Das würde sicherlich helfen, wenn da noch mehr da wären. Erst recht, wenn Marco dann ausfällt oder sich selbst eben rausnimmt. Man muss einfach bewerten, dass wir eine Mannschaft haben, da sind Spieler, die mussten das ganze Jahr die Kohlen aus dem Feuer holen. Die sind 19 Jahre geworden in der Saison oder 20 Jahre geworden. Davon haben wir eine ganze Menge. Das ist der Weg, den wir so gehen wollten. Und dass wir damit so erfolgreich sind, auch in dieser Saison, wie wir sind, das ist schon mal, wie gesagt, das ist für mich zumindest gefühlt ein Erfolg. Wenn du den maximalen Erfolg willst, dann brauchst du möglichst viele gute Spieler und dann brauchst du natürlich auch Leute, die sagen, wo es lang geht. Und da hilft es, davon einige im Kader zu haben. Aber es geht auch anders. Wir haben es in dieser Saison bisher schon ganz gut gemacht. Jetzt gucken wir mal, was am letzten Spieltag passiert. Und dann ziehen wir die richtigen Schlüsse fürs nächste Jahr, um vielleicht noch mehr rauszuholen.
Wir wollen diese Saison auch wirklich nicht schlecht reden. 73 Punkte, Sicherheit, Champions League Platz, das ist wirklich aller Ehren wert. Wir stellen aber fest, Julian, irgendwo scheint da eine Blockade zu sein bei den Spielern. Sie kriegen es immer wieder gerade hin am Ende, aber sie scheinen blockiert zu sein. Ich stelle mal provokant die These in den Raum, wäre Jürgen Klopp einer gewesen, der diese Blockade hätte lösen können in so einer schwierigen Phase der Saison.
Dann stelle ich jetzt die provokante Gegenthese, auch wenn Jürgen Klopp im Finale Champions League ist. Nein, hätte er auch nicht geschafft. Mhm. Weil Uwe hat es eben richtig erklärt. Ich glaube, du musst als Spieler, wenn du jung bist, du musst ein paar Saisons und ein paar Erlebnisse einfach haben. Man sagt ja, Erfahrung ist gleich die Summe aller Fehler. Ja? Und diese Fehler, die musst du auch erstmal machen, um wirklich ein Weltstar vielleicht zu werden. Und diese Saison hat das einfach gezeigt, dass du überragende junge Spieler hast in der Mannschaft, die aber noch ein bisschen reifen müssen. So. Und vielleicht dann ein, zwei Führungsspieler zu wenig, mag sein. Ich finde, es gibt welche, also ein Götze ist ja inzwischen auch kein junger Spieler, ne? Oder ein Witzel. Also es gibt ja welche, auch wenn Reus immer gesperrt ist. Also, um deine Frage zu beantworten, nein, ich glaube auch, Jürgen Klopp wäre nicht der Wunderheiler gewesen, der jetzt in der spannenden Phase das noch gedreht hätte. Glaube ich nicht.
Jürgen Klopp hat nicht gerade euch zur Meisterschaft getrieben?
Ja, wir sind aber auch nicht über die Qualität gekommen eigentlich damals, sondern eher über den Willen und den Zusammenhalt, also zumindest verglichen mit der Mannschaft, die wir jetzt in Dortmund haben, die deutlich mehr Qualität aufzuweisen hat. Das ist ein anderes Konstrukt. Das ist dann auch manchmal Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich finde, dass Lucien Favre einen super Job gemacht hat, aus der Truppe, aus den, wie gesagt, gemischten Spielertypen doch eine Einheit geformt, die es immer wieder schafft. Und da bin ich bei Julien. Spiele noch zu drehen, also da wieder Mentalität auch zu beweisen, mit Rückständen richtig umzugehen und so weiter und so fort. Eventuell, aber das ist vielleicht so und nicht wirklich meine manifestierte Meinung, aber ein bisschen. Es gibt nicht viele Spieler in dieser Mannschaft, die schon viel erlebt und erreicht haben, also titeltechnisch. Wenn du dann so nah dran bist, dann ist das schon ein Rucksack, den du mitnimmst. Und da musst du gestanden sein.
Muss da nicht der Trainer helfen? Das meine
natürlich,
ich ja.
Das wird er auch tun. Also das tut er auch, so rum.
Da war natürlich schon, wenn ich da einleiten darf, das hat mich schon gewundert, dass Favre bei Sky dann vor zwei Wochen klar gesagt hat, Chance auf Meisterschaft, ja ist durch. Ja, also ist im Sinne von Bayern. Das hat einen schon gewundert.
Ich glaube, das haben 80 Millionen Menschen in Deutschland gedacht, weil sie noch nicht wussten, dass Bayern nicht gegen Nürnberg gewinnt. Ja. Und das ist ein anderes Empfinden, das ist Emotion, das ist Enttäuschung. Und da sollte man sich da nicht verleiten lassen, große Sachen im Fernsehen zu sagen. Ich möchte mich jetzt auch nicht verleiten lassen, aber ich sage nochmal, nicht viele davon haben viele Titel geholt. Und dann ist so ein Titel auf einmal greifbar, der wiegt eine ganze Menge. das ist etwas, wo du auf einmal was verlieren kannst. Mhm. Und gefühlt schon ein bisschen was verspielt hast, weil du eben kurz vor der Winterpause deutlich vorne warst. Das alles trägst du mit dir rum, das macht das Ganze nicht leichter für einen jungen Spieler, für einen unerfahrenen Spieler. Und am Ende kann das dazu führen, dass du in manchen Phasen, in manchen Situationen eventuell verkrampfst. Deswegen, es kann helfen, wenn du nächstes Jahr ein paar mehr hast, die schon ein paar Schlachten geschlagen haben, ein paar Kriege gekämpft haben. Aber ich glaube, es funktioniert auch mit einer jungen Mannschaft. Die haben jetzt alle was erlebt und dann schauen wir, wie gesagt, im nächsten Jahr, wie das dann läuft.
Aber mal ganz generell, Friedhelm, welchen Einfluss kann ein Trainer nehmen in so einer Phase bei einer Mannschaft, die halt doch noch nicht so gefestigt ist, allein durch ihr jugendliches Alter?
Natürlich hat der Trainer einen großen Einfluss darauf und den wird Lucien auch haben. Und man darf, glaube ich, in der ganzen Debatte nicht vergessen, dass der BVB in der Rückrunde auch einiges an Verletzungspech gehabt hat. Ja, sie haben nicht so viele erfahrene Spieler, aber Lukas Piszczek zum Beispiel ist über Wochen, ich glaube sogar über Monate ausgefallen. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Ja, dann sind die beiden Innenverteidiger, die in der Hinrunde überragend gespielt haben, auch über einen gewissen Zeitraum ausgefallen, sodass Julian Weigel Innenverteidiger spielen muss. Er macht das gut, aber seine Lieblingsposition ist natürlich die Sechs im Mittelfeld zu spielen.
Die Sechs ist aber besetzt durch Witzel und Delaney,
nicht? Ja, aber ist klar, das ist ja auch gut besetzt, aber er ist kein Innenverteidiger. Er kann das aus der Not heraus, weil sie so viel Verletzte hatten. Das hat er auch gut gemacht. Ich habe mich gestern lange mit ihm vor dem Spiel unterhalten, weil ich ja in München ihn als Spieler gehabt habe. Toller Spieler, toller Mensch und so weiter. Ja, dann ist Hakimi fällt über lange Zeit aus, der in der Hinrunde überragend auf der linken Seite gespielt hat. Ja, da hast du als Trainer, ist das dann natürlich auch nicht so einfach, so eine eingespielte Achse im Grunde zu verlieren. Und das haben die Dortmunder dann trotz allem, trotz der Jugend, trotz der Ausfälle, ich habe eben gesagt, überragend, Lothar, hast recht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und die darf man sich auch nicht nehmen lassen. Man hat jetzt in der Tat noch die Chance, deutscher Meister zu werden. Und sie werden alles versuchen, das auch umzusetzen. Und dann schauen wir mal mit dem ein oder anderen erfahrenen Spieler, den sie brauchen. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Mhm. Wir haben von den Meisterjahren gesprochen. Da war Roman Weidenfeller noch dabei. Da war Sebastian Kehl dabei. Da warst du dabei. Das waren erfahrene Spieler. Ja, und die in Verbindung mit Kloppo, das hat einfach perfekt funktioniert. Und das ist jetzt aber was anderes. Das ist eine ganz junge Mannschaft. Und trotzdem haben sie es bisher richtig gut gemacht. Klar.
Aber Jörg, ich würde den... Ich würde trotzdem den Lucien Favre, so sehr ich ihn auch schätze, und er hat einfach ganz tolle Arbeit gemacht, das fing ja schon in Berlin an, das hat sich über Gladbach fortgesetzt, das hat sich auch in Nizza, hat er das fortgeschrieben, aber ich würde Lucien Favre da nicht ganz außer Verantwortung nehmen. Er ist eben ein Trainer, der typbedingt eine etwas zögerlich zaudernde Attitüde mit sich bringt. Da kann, glaube ich, der Dieter Hoeneß noch aus Berlin einiges erzählen, wenn es um Transfer ging. Das hat der Max Eberl uns, glaube ich, mehrfach bestätigt in der langen, erfolgreichen Gladbacher Zeit, dass er vielleicht nicht der Trainer oder einfach der Typ ist, der so schnell Entscheidungen trifft. Er ist sehr reflektierend, er wägt viel ab. In der Öffentlichkeit gibt er eigentlich gar nichts preis, aber vielleicht in diesen ganz entscheidenden Momenten, wo du vielleicht einfach einen Trainer dann doch wie Jürgen Klopp brauchst, der Emotionen nach außen kehrt und der einfach diese Überzeugung nach außen bringt, wir schaffen das, Jungs, wir schaffen das, wir machen das jetzt, und der diese Botschaft aber auch öffentlich rüberbringt. Lucien Favre hat sich ja, das war seine Attitüde, immer nur, wir denken von Spiel zu Spiel, und das ging irgendwie gefühlt 28, 29 Spieltage lang, bis der Verein dann mal gesagt hat, jetzt geht das nicht mehr, jetzt müssen wir mal anders denken, und dann haben sie es auch ja nach außen postuliert, wir wollen Meister werden, aber dieses, ich glaube, dieses letzte Quäntchen liegt eben auch am Trainer ein bisschen mit. Vielleicht muss der Trainer auch, er ist, glaube ich, schon relativ alt, jetzt 60, auch noch ein bisschen was dazu lernen, und das...
Friedhelm ist kein Jünger.
Aber der Jürgen ist ja auch im ersten Jahr nicht direkt Meister geworden in Dortmund. Der hat auch 2 oder 3 Jahre gebraucht, um dann eben die Mannschaft so zusammen zu formen, zusammenzustellen, um Meister zu werden. Und in Liverpool ist es genauso. Er ist auch nicht im ersten Jahr direkt Meister geworden und hat trotzdem super Arbeit verrichtet letztendlich. Man braucht auch vielleicht mal ein bisschen Zeit, dass der Lucien kein Jürgen Klopp ist. Das wissen wir alle. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Ja, aber der braucht einfach vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Und wenn im nächsten Jahr, und ich glaube, dass die Dortmunder da auch verschiedene Spieler möglicherweise im Auge haben, diese Mannschaft punktuell noch verstärken kann, dann werden sie in den nächsten Jahren trotz allem, du hast das eben etwas anders gesagt. Du hast gesagt, die Bayern sind oder Dortmund hat in den nächsten Jahren keine Chance.
Bin ich mir sicher. Ja, nicht mehr so eine Chance.
Man soll im Fußball, und das habe ich in dieser Woche gelernt, niemals mehr nie sagen. Ja, oder nichts ist mehr unmöglich. Ja.
Nur um noch mal bei der Person des Trainers zu bleiben, Lothar. Wie viel Kräfte setzt das in einer Mannschaft frei, wenn ein Trainer sie emotional so mitnimmt, wie zum Beispiel Jürgen Klopp?
Ja, ich habe ja auch einige Trainer erlebt, ja, und Otto Rehhagel war anders wie ein Udo Lattek, ja.
Kann man so sagen.
Kann man sagen, ja. Und es ist verschieden, wie die Mannschaft auch damit umgeht, ja. Also ich bin mit Otto Rehhagel genauso klargekommen, war genauso motiviert auf dem Platz wie unter Udo Lattek, der vielleicht ein bisschen mehr Gas gegeben hat, ja, emotionaler der Typ war. Und von dieser Seite her glaube ich, dass es auch an den Spielern liegt, ja. Lucien Favre wusste man von Anfang an, wie er arbeitet, wie er coacht, wie er kribisch arbeitet, aber wir wussten auch, dass er keine Luftsprünge macht wie Jürgen Klopp. Und man hat sich entschieden, mit diesem Trainer in diese Saison zu gehen, den Neuaufbau, ja, mit den jungen Spielern vorzutreiben. Und wie gesagt, auf seine Art und Weise kommt er bei der Mannschaft an. Und er wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern. Es wird der gleiche Lucien Favre bleiben, den wir in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland oder auch in Nizza erlebt haben. Es ist eben nicht der emotionale Typ, aber das weiß die Mannschaft. Und ich glaube, dass die Mannschaft auch selbst diese Emotionen leben kann, wenn sie nicht vom Trainer kommt, weil er einfach nicht der Typ dafür ist, dann gibt es ja auf dem Platz, das ist ja, Fußball ist ja emotional, und ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der lebt diesen Sport auch emotional aus. Das muss ja nicht vom Trainer kommen und sagen, sei heute mal emotionaler oder sei mal aggressiver. Ja, das muss ich ja selbst entscheiden als Spieler. Also ich glaube,
klar, aber du musst doch, fühlst dich doch gerne mitgenommen von deinem Trainer. Denkst du, dass Liverpool das Ding nochmal gebogen hätte, wenn Klopp gesagt hätte, wir analysieren mal das Hinspiel und jetzt spielen wir nochmal genauso, dass wir eventuell da in die Räume kommen, bumm.
Ja, das wird er ja aber auch gesagt haben. Also ja, die haben schon auch das Hinspiel analysiert und aufgezeigt, wie knapp das eigentlich war, dass sie im Hinspiel 3-0 gegen Messi verloren haben, nicht gegen Barcelona. Und natürlich ist auch nicht jeden Tag ist Jürgen Klopp am Rumspringen und Schreien und emotional und am Erzählen. Der hat eine gewisse Art der Ansprache vor den Spielen. Da ist er anders als wahrscheinlich die meisten Trainer und was das betrifft auch besser als die meisten Trainer wahrscheinlich. Aber er ist an jedem Tag geht er nicht an deinen emotionalen Kragen und schüttelt dich, sondern es gibt auch da ganz analytische Arbeit, ganz normale Tages- und Trainingsarbeit, öfter mal ein Lacher, das ist Fakt. Aber er ist auch in Teilen ein normaler Fußballtrainer, der seinen Jungs taktisch und trainingstechnisch Inhalte vermittelt. Das ist nicht immer dann über diese emotionale Schiene. Lucien Favre zum Beispiel hat jeden dieser Spieler, bin ich der Meinung, etwas besser gemacht, als sie waren, bevor sie zum BVB oder bevor er zum BVB gekommen ist. Wenn man sieht, wie Jadon Sancho in dieser Saison spielt, der hat ja in der Sommerpause nicht irgendwie irgendwas eingenommen, was ihn jetzt zu dem Spieler gemacht hat. In der letzten Saison hat er sich sehr, sehr schwer getan. Das sind individuelle Trainingsinhalte, das sind Gespräche und so, natürlich auch das Vertrauen des Trainers, dass der Junge spürt, was ihn dann so stark macht. Weil die Qualität hat er auch in der Saison davor schon, hat sie aber nicht regelmäßig auf den Platz gebracht. Das Gleiche gilt für andere Spieler, die dachten, sie müssen vom Hof. Wie Mario Götze, wie Julian Weigel. Hat er immer das Gefühl gegeben, irgendwann kommt der Moment, wo ich dich brauche und dann musst du funktionieren, also bleib bei der Sache. Und dann haben sie auch gespielt. Das ist als Spieler auch wichtig zu wissen. Moment, ich bin irgendwie außen vor. Alle drumherum sagen, eigentlich muss ich weg. Das ging für Marius Wolf, Julian Weigel, Mario Götze. All diese Spieler, selbst Hakimi war am Anfang extrem nervös und wollte eigentlich schon wieder weg, weil er gesagt hat, ich spiele nicht, was ist hier los? So, und all diese Spieler sind dann extrem wichtig geworden. Und auch das ist Arbeit des Trainers, die Mannschaft spüren zu lassen. Ich brauche nicht nur 1 bis 11, ich brauche hier 18 beziehungsweise 22, 24, wie viel auch immer im Kader sind. Und das ist gute Arbeit. Das muss nicht immer übers emotionale Schütteln kommen.
Also das war ein Plädoyer für Lucien Favre und noch ist alles drin für Borussia Dortmund. Es geht am nächsten Samstag mit Sicherheit nochmal hoch her.
Zumal der FC Bayern ja auch ab und zu mal schwächelt, zuletzt auswärts in Nürnberg. Gestern war auch beim 0:0 in Leipzig. Darüber reden wir gleich, wenn wir wieder bei Ihnen sind. Vorher aber noch ein Hinweis auf das, was heute Nachmittag noch passiert, und zwar bei Sky. Die Formel 1 startet zum großen Preis von Spanien in Barcelona und Sandra Baumgartner gibt Ihnen schon mal ein kleines Vorab-Erlebnis.
Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
Liebe Freunde und Freunde über den FC Bayern. Eigentlich ist es dem Rekordmeister geschuldet, dass die Meisterschaft bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. 0:0 in Leipzig. Julian, hätten Sie den Sack gestern nicht zumachen können oder sogar müssen?
Ja, hätten sie gekonnt. Also sie hatten die Chancen, unabhängig von der Abseitsszene, zu der wir bestimmt gleich kommen. Die Chancen waren da. Bayern hat gut gespielt, Leipzig hat auch gut gespielt, aber Bayern war schon dominanter. Und das hätten sie gestern zumachen können. Es war ein bisschen vielleicht die letzte Konsequenz, ein bisschen Pech, auch das letzte Glück fehlte gestern. Insofern war 0:0 letztendlich auch okay, aber Bayern hätte gewinnen können. Ja.
Wir gehen mal direkt an die Siebener Straße und fragen, wie dort die Stimmung ist am Tag danach. Wir begrüßen ganz herzlich Torben Hoffmann. Moin, moin.
Schönen guten Morgen.
Also Torben, zu welcher Erkenntnis ist man gekommen in München? War das eher so die Anmutung, wir haben einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren?
Na, ich glaube, ganz einfach entscheidend war die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Denn sie hat es geschafft, die Stärken von Leipzig klar zu unterbinden. Man weiß, wie stark sie im Umschaltspiel sind, im Spiel, im schnellen, geraden Spiel, dann auch in die Offensive. Und das haben die Bayern die 90 Minuten über sehr gut gemacht. Ich kann mich gar nicht an eine wirklich klare Torschance von RB Leipzig erinnern. Und im Spiel nach vorne, ja, da war es wieder die mangelnde Chancenverwertung. Gnabry schon mit zwei sehr guten Möglichkeiten. Man hätte tatsächlich den Sack zumachen können, aber man hat sich ja die gute Ausgangsposition trotzdem offen gehalten und kann jetzt mit einem Heimsieg oder eben halt auch mit einem Punkt erreichen würde gegen Eintracht Frankfurt die Meisterschaft einfahren. Und von daher wird das hier auch gar nicht so negativ gesehen, sondern auch wenn man sich mal die Stimmen anhört, die da gestern nach dem Spiel gefallen sind, ist man, glaube ich, recht zufrieden, vor allem, wie gesagt, mit der Art und Weise des Auftritts gestern.
Ich nehme das, was du gesagt hast, mal mit in die Runde, weil hier sitzen einige Herren, die gestern auch live im Stadion waren. Lothar, Frank Hellmann. Also man nimmt es noch gar nicht so tragisch, Frank. Ich am Fernsehschirm hatte aber den Eindruck, teilweise hat der FC Bayern mit angezogener Handbremse gespielt oder zumindest das letzte Risiko vermieden. Liege ich da falsch?
Würde ich dir widersprechen, Jörg, was ich
denn mache. Ja, gerne.
Ja, nee, ich hatte den Eindruck, dass eine Mannschaft mit angezogener Handbremse spielt, das waren die Leipziger. Die haben nicht völlig aufs Gaspedal gedrückt, die haben sehr darauf geachtet, dass sie hinten gut stehen. Es gab tolle Zweikämpfe zum Beispiel zwischen Konaté und Lewandowski, die ich mir auch im Pokalfinale wünschte, die waren wirklich sehr ansehnlich, aber Leipzig hat nach vorne nicht alle Karten aufgedeckt. Den hat Kevin Campbell gefehlt und auch Ralf Rangnick wirkte gar nicht mal unzufrieden, dass da in zwei Wochen noch Steigerungsbedarf ist. Bei den Bayern hatte ich das Gefühl, die wollten gewinnen. Die hatten ja auch die Chancen, die hatten das Abseitstor, die hatten diesen Freistoß von Lewandowski, der hauchzart am Pfosten vorbeifliegt. Aber Niko Kovac hat, ich habe ihn auch gefragt, ob es ihn nicht besonders freut, jetzt gegen Frankfurt das letzte Spiel bestreiten zu können. Und er wirkte wirklich nicht unfroh über diese Konstellation, jetzt gegen seinen Ex-Verein Meister zu werden. Er sagt, wenn wir warten gerne noch eine Woche, wenn wir da das Happy End klar machen.
Aber seid ihr sicher, er wäre viel lieber gestern schon Meister geworden.
Ja, aber irgendwie, Juli, muss ich mal recht geben, hätte der Rahmen gestern auch nicht gepasst. Das ging irgendwie beim Wetter los in Leipzig, es war ähnlich schlecht wie jetzt an der Siebener Straße. Und es war irgendwie der Rahmen. Man hatte nicht das Gefühl, das ist der Tag, an dem die Bayern Meister werden und vielleicht auch werden wollen. Ich glaube, das passt auch zu dieser Saison ganz typisch, dieses Unentschieden, dass man das dann erst am letzten Spieltag klar machen muss.
Also sie haben auf dem Platz schon gezeigt, dass sie Meister werden wollen. Die haben ja auch versucht, immer nach vorne zu spielen. Zweite Halbzeit haben sie ganz dominant gespielt, auch in der ersten Halbzeit. Gnabry zwei Möglichkeiten gehabt, wo Gulaschi mit Glück einmal gerettet hat, mit seinen beiden Oberschenkeln und dann der tolle Wolleschuss. Also Bayern hat meiner Meinung nach ein tolles Spiel gemacht gestern. Vor allem die Einstellung hat gestimmt. Sie haben Leipzig kontrolliert. Sie haben sind hinten kein Risiko eingegangen. Sichere Bälle. Diago hat sich immer nach hinten fallen lassen. Wenn das Spiel nach vorne eröffnet worden ist, war meistens Diago dabei. Vorne
ja, aber das war doch, hatte doch Vorrang. Erstmal auf sicher nach Hause bringen den einen Punkt.
Nein, absolut nicht. Sie hatten ja 6-7 Möglichkeiten, teilweise auch nicht zu Ende gespielt. Auch Leipzig hatte 2-3 Möglichkeiten, wo der letzte Pass dann vielleicht nicht angekommen ist. Speziell bei Forsberg, wo sie auch, sagen wir mal, vielleicht ein Überzahlspiel geschaffen hätten, wenn dieser Ball gekommen wäre. Aber Bayern München war gestern die bessere Mannschaft und Leipzig ist nicht ins Spiel gekommen. Bayern München hat auch nicht oder ist nicht das Risiko eingegangen, die Bälle vielleicht zu verlieren im Zweikampf, um eben die Stärke von Leipzig nicht ins Spiel kommen zu lassen, nämlich das schnelle Umschaltspiel. Bayern wollte gestern gewinnen, aber andererseits sind sie auch nicht unzufrieden mit diesem Punkt, weil jetzt müsste Frankfurt in München gewinnen, um Bayern die Meisterschaft streitig zu machen. Ich glaube, und jetzt kommen wir wieder auf die Situation vor 3-4 Monaten, ja, da war Bayern 9 Punkte hin und haben gesagt, wir fangen jetzt an zu jagen, die Dortmunder, haben es geschafft, eben auch aufgrund Dortmunder Schwächen, dass mit Bayern eine Rückrunde gespielt worden ist, die selten in der Vereinsgeschichte beim Bayern München gespielt worden ist, trotz gewisser Unstimmigkeiten und Unruhe auch mal im Verein, auch um die Person Niko Kovac, auch einige Spieler immer wieder unzufrieden, aber trotz alledem hervorragende Rückrunde. Gestern hätte Bayern den Sieg verdient gehabt, hat leider nicht geklappt. Sie waren immer bemüht, nach vorne zu spielen, immer bemüht, in den Strafraum zu kommen. Aber Leipzig hat natürlich auch tapfer verteidigt.
Aber Lothar, wir müssen natürlich auch fair sein, ne? Wenn wir bei Dortmund sagen, wo ist der Killerinstinkt, was ist da mental los, warum schaffen die das nicht? Bayern hat jetzt auch schon mehrere Matchbälle vergeben. Ja, das müssen wir schon auch sagen. Und die Zufriedenheit, die Bayern jetzt so in den Äußerungen, ich war gestern auch in Leipzig, auch in der Mixzone, die jetzt so ausgestrahlt wird, die müssen wir auch ein bisschen hinterfragen. Also kannst du zufrieden sein, wenn du als Rekordmeister jetzt wieder die Chance hattest, Meister zu werden, sie wieder nicht genutzt hast? Also ich nehme Ihnen das nicht so ganz ab, diese Zufriedenheit. So, ja, ist ja alles okay. Also
ich glaube, Leipzig hat in dieser Rückrunde für mich den stabilsten Eindruck von den ganzen Top-Mannschaften gemacht. Die haben die letzten 17 Spiele vor dem Spiel gestern nicht verloren gehabt in Folge. Und Bayern hat in Leipzig wirklich dominant gespielt. Ja. Du sagst es ja selber, die hätten eher den Sieg verdient gehabt wie die Leipziger. Wenn man wahrscheinlich zum Bayern gesagt hätte, okay, dort hol dir einen Punkt, dann hätten sie es vielleicht auch unterschrieben, weil sie wussten um die Schwere des Spiels. Aber wie sie aufgetreten sind, macht ihnen wahrscheinlich Mut für das Saisonfinale gegen Frankfurt.
Das mit Sicherheit. Müller hat es gestern ganz gut gesagt. Er ärgert sich aber schon sehr, dass sie diese Überlegenheit halt nicht umgemünzt haben. Also bei ihm war der Ärger durchaus zu spüren.
Sie hätten es ja sogar gewinnen können, denn es gab Aufregung um dieses nicht gegebene Abseitstor, das Goretzka erzielt hat, aber Lewandowski war derjenige, der im Abseits stand. Torben, Frage an dich zur Sebener Straße. Hat sich denn der Ärger inzwischen gelegt beim FC Bayern?
Ja, man muss ja da doch mehr oder minder vom Hoeneß'schen Videobeweis sprechen, weil eigentlich Uli Hoeneß derjenige war, der diese Szene explizit angesprochen hat und die eigene Sicht dieser Dinge hat. Also da jetzt über diesen Videobeweis zu diskutieren oder diese Situation in Frage zu stellen, hat mich dann auch ein bisschen überrascht. Aber Uli Hoeneß hat ja auch schon mal nicht wirklich das Torverhältnis interessiert. Und ob es nur Millimeterentscheidungen waren oder in diesem Fall Millimeter waren, das ist völlig uninteressant. Der Videobeweis ist in diesem Moment dann eingetreten und hatte auch die richtige Entscheidung getroffen. Und ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich der Präsident war, dem dieses Einsteigen des Videobeweises da so ein bisschen den Ärger so ein bisschen ins Gesicht getrieben hat. Aber ansonsten hier an der Sebener Straße wird darüber gar nicht mehr diskutiert. Es war eine richtige, eine korrekte Entscheidung und von daher ist der Ärger auch so ein bisschen verraucht. Bei Uli Hoeneß mit Sicherheit noch nicht. Das wird noch eine Weile andauern. Sollte dann aber am kommenden Wochenende der FC Bayern München deutscher Meister werden, dann ist auch diese Aussage und diese Szene bei Uli Hoeneß dann auch wieder ganz schnell verschwunden.
Wir überprüfen aber dennoch das Bild noch einmal. Wir haben ein Standbild und sehen da, wie Lewandowski halt ja vielleicht knapp im Abseits steht, vielleicht doch gleiche Höhe. Friedhelm, als neutraler Beobachter, als Trainer, als Fachmann, was sagen Sie?
Also als Fußballer.
Ja.
Als Fußballer sage ich ganz klar, das ist kein Abseits. Mhm. Ja, also das ist für mich kein Abseits. Ja. Wenn der Lewandowski Schuhgröße 8 gehabt hätte und nicht Schuhgröße 10, dann wäre es kein Abseits gewesen. Und das hat für mich aus meiner Sicht überhaupt nicht dazu beigetragen, ob da ein Tor kommt oder nicht. Er hat ihn zwar leicht abgefälscht, glaube ich, aber als Fußballer sage ich ganz klar, das ist kein Abseits.
Man muss vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, genau dieses Bild, es war eine tolle Szene gestern. Uli Hoeneß war schon im Mannschaftsbus, hatte seine Lesebrille auf, kam noch mal raus mit seinem Smartphone und hatte genau so ein Bild, ich glaube genau dieses, auf dem Foto und fragte meinen Kollegen Christian Falk von Sportbild, ist das Abseits? War aber eine rhetorische Frage, weil er hatte für sich längst entschieden, es war kein Abseits, weil er sagte, Millimeter dürfen den Ausschlag nicht geben, aber letztendlich in der Realität geben sie halt den Ausschlag.
Deswegen sage ich als Fußballer.
Ja.
Auch ich als Fußballer bin voll auf Friedhelms Seite. Ich möchte nur eins wissen. die Hüfte des Abwehrspielers, ich glaube, das ist Orban, die verdeckt die rote Linie. Der Schuh von Lewandowski verdeckt nicht die rote Linie. Also mit der Hüfte kann ich Tore schießen, ist erlaubt. Die Hand von Lewandowski, was ja nicht erlaubt ist, ein Tor damit zu schießen, weil dann wäre es ja Hand, ist über der Linie, die zählt nicht. Die Hüfte ist meiner Meinung nach des Abwehrspielers von Leipzig auf der roten Linie. Der Schuh von Lewandowski ist hinter der roten Linie. Deswegen für mich auf diesem Bild kein Abseits.
100%. Das ist eine Wissenschaft inzwischen. Ne?
Ja, das ist eine Wissenschaft. Ja.
Das ist eine echte Wissenschaft. Wir müssen vielleicht nur, und Frank Hellmann nehme ich jetzt mal als unseren Schiedsrichter beauftragen, weil er selber auch schon mal im Videokeller in Köln war, weil er da gnadenlos viele Artikel darüber geschrieben hat. Also es geht ja hier in diesem Fall um die kalibrierte Linie, Frank. Was verbirgt sich dahinter und wie passgenau ist die wirklich?
Ja, die ist sehr genau. Die Schiedsrichter berufen sich dann ja auf diese kalibrierte Linie und dann wird auch noch sozusagen ein Lot gefällt. Ich bin aber auch da vielleicht noch viel zu sehr Fußballer. Ich bin im Grunde auch bei euch, wenn ich dieses Bild sehe. Es ist kein Abseits. Ich finde, Niko Kovac hat das gestern ganz gut gesagt. Ganz entscheidend ist ja auch noch, wann auf den Knopf gedrückt wird. Also wann ist der Moment der Ballabgabe? In welchem Moment geht der Ball vom Fuß von Goretzka? Da ist natürlich auch menschlicher Ermessensspielraum ab. Dieser Moment ist nicht 100% messbar. Das ist natürlich ein strittiger Fall. Ich möchte aber grundsätzlich sagen, was mich an Uli Hoeneß immens stört, dass er vom Witz des Jahres spricht, den Videobeweis in Zweifel stellt. Aber der FC Bayern
Witz
steht...
Witz des Jahrhunderts, hat er gesagt.
Nee, Witz des Jahres. Witz des Jahres. Aber der FC Bayern steht nur im Pokalfinale, weil da ein Witz des Jahres passiert ist. Als Kingsley Coman nämlich gefallen ist und der Videoschiedsrichter in Köln geträumt hat oder sich mit Daniel Siewert nicht abgestimmt hat. Das wird einfach wieder vergessen. Ja, und da muss ich sagen, stimmt auch die Verhältnismäßigkeit beim FC Bayern nicht, dass Uli Hoeneß sich aufregt. Also, aber er hat in Bremen allen Ernstes behauptet, das war ein 100%iger Elfmeter. Und ich glaube, alle Szenen, Thomas Müller hat sich damals 2 Tage später noch entschuldigt. Also die Bayern sollten mal eigentlich ganz ruhig sein. Die stehen im Pokalfinale dank einer Fehlentscheidung und einfach mal Ball flach halten.
Fairerweise sei dazu. Es sei einfach dazu gesagt, es war direkt nach dem Spiel. Er wusste um diese Meisterschaft, er war auch noch emotional. Das sei ihm vielleicht dann auch gestattet, dass er an die vergangenen Wochen in dem Moment einfach nicht mehr, bestimmt nicht mehr gedacht hat, sondern nur an diese Szene.
Ich will das Zitat von Uli Hoeneß vervollständigen. Er hat gesagt, dieses Abseitstor war der Witz des Jahres, weil es keine klare Fehlentscheidung war. Sollte wohl sagen, dann hat der Keller in Köln auch gar kein Recht einzugreifen. Liegt Hoeneß damit richtig?
Ja, gut, das ist ja das, was wir alle in diesem Zwiespalt, wir alle stehen. Wenn du nach den Regeln und der Technik gehst, dann sollten wir es nutzen. Und wenn es, wie Friedhelm Funke eben gesagt hat, als Fußballer, ja, ob wir jetzt Kreisliga oder Champions League gespielt haben, die wir ja alle sind und Fußballfans, wollen wir natürlich eigentlich das nicht, dass da eingegriffen wird. Aber es ist jetzt so und dann muss man es natürlich auch akzeptieren.
Gut, aber dann kommt es bei Uli Hoeneß auch immer noch drauf an, wie viel jemand im Abseits stand. Original-Zitat ist, es war gleiche Höhe, 1 Millimeter ist kein Vorteil. Wie überzeugend ist das denn? Ich sage noch einen Satz dazu. Thorsten Kienhöfer, der Schiedsrichter-Experte der Bild am Sonntag, lange Jahre Bundesliga-Schiri, hat gesagt, im Gegensatz dazu, egal ob 1 Millimeter oder 0,2 Millimeter, Abseits ist Abseits.
Ja, wir sagen, also... Ich will auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber wir machen ja auch bei der Torlinientechnik, sagen wir auch nicht, der war nur 1 Millimeter nicht über der Linie, den können wir geben. Also wenn die Regel sagt, sobald du ein bisschen weiter vorne bist und wir haben die Technik, die das feststellt und wir haben sie akzeptiert, beziehungsweise die Liga hat sie eingesetzt, dann müssen wir sie auch so benutzen, wie es richtig ist. Und wenn es 1 Millimeter abseits war, dann ist es abseits. Das ist dann auch Fakt. Natürlich bin ich da genauso wie bei den anderen. Als Fußballer ist sowas bitter.
Aber der Dortmunder registriert es mit Wohlgefallen.
In Dortmund wurde das bestimmt mit sehr viel Wohlgefallen aufgenommen. Aber wie gesagt, wir sind alle irgendwo, haben alle anders Fußball spielen gelernt, Fußball gucken auch gelernt. Und dann sind so eine Entscheidung einfach wahnsinnig bitter. Aber die Bayern sind ja nicht nur benachteiligt worden durch den Videobeweis.
Haben wir gehört, klar.
Haben wir schon gehört.
Dann wollen wir aber auch mal Niko Kovac hören, den Bayern-Trainer, der sich natürlich ebenfalls geäußert hat.
Ich habe ja immer wieder gesagt, ich bin ein Freund des Videobeweises. In dieser Situation, solch eine ähnliche Situation hatten wir in Leverkusen, wahrscheinlich andere Mannschaften auch. Das war eine knappe Entscheidung. So wie es sich darstellt, war es wohl abseits, hauchdünn. Ja, für mich stellt sich immer nur die Frage, in solchen Situationen, wann wird auf den Knopf gedrückt, auf den Stoppknopf? Ja, wann ist die entscheidende Situation, dort drauf zu drücken? Und wenn ich es einen Tick zu spät mache, dann kann es abseits sein, wenn ich es zu früh mache, dann ist es wahrscheinlich nicht. Also man muss ich glaube, Hundertstel genau treffen. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Aber es war abseits. Darüber will ich so gar nicht diskutieren.
Frank, ist das so, dass man auf die Hundertstel genau treffen musste in Köln? Oder gibt die kalibrierte Linie auch einfach so viel technische Vorgaben, dass es gesichert ist?
Nein, man muss in dem Moment erstmal bestimmen, wo ist die Ballabgabe. Und da gibt es, glaube ich, ein Wort vom Impuls, wann der Ball den Fuß verlässt. Aber da ist natürlich menschliches Ermessensspiel damit. Und da hat Niko Kovac in dem Fall ja genau recht. Wann bestimme ich diesen Moment? Da geht es ja um Zehntel oder wahrscheinlich Hundertstel von Sekunden und dann geht es auch um diese entscheidenden Zentimeter, Millimeter. Aber wenn dieser Moment bestimmt wird, dann kann ich eindeutig sagen, war es abseits oder nicht. Und dann gibt es tatsächlich Millimeterentscheidungen, Lot wird gefällt und dann abseits oder nicht. Ich glaube, dieser Vergleich mit der Torlinientechnologie, der ist da ganz gut. Dann gibt es eine eindeutige Entscheidung. Das ist ja eben bei anderen Fällen, Handspiel, Foulspiel oder dieser Sache mit Kingsley Coman im Pokalspiel, da eben sind viel schlimmere Fehler passiert. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Der FC Bayern hat auch von profitiert und sollten sich einfach anderen Baustellen und Schauplätzen.
Kurze Ergänzung dazu. Es ist, die drehen schon Millisekunde für Millisekunde weiter. Also die Videotechnik ist so weit, dass du wirklich so lange drehen kannst, bis er entweder den Ball, den Fuß schon verlassen hat oder eben noch am Fuß ist. Es wird aber, also wenn du zu früh drückst, dann wäre der Ball noch nicht am Fuß oder der Fuß noch nicht am Ball, so beim Schuss. Das geht auf gar keinen Fall. Wenn der Fuß aber am Ball ist, glaube ich, ist der Moment, also wo die Intention eines Passes ist, nicht wenn der Ball weg ist vom Fuß, weil dann wäre es ja eh noch viel mehr abseits gewesen, weil Lewandowski ja schon ins Abseits läuft. Also wenn er zu spät gedrückt hätte, wäre es noch klarer. Wenn er zu früh gedrückt hätte, sprich wenn der Fuß noch nicht am Ball wäre, hätten wir vielleicht eine andere Situation. Aber ich glaube, das Bild sieht eindeutig so aus, als wäre der Ball längst mit dem Fuß in Richtung Lewandowski unterwegs. Und somit, also die machen das schon relativ genau. Die haben technische Möglichkeiten. Ja. Die Frage ist einfach nur, wollen wir das? Dass das abseits ist, dass wir diese Situation, wo danach noch, ich glaube, 3 oder 4 Pässe passieren, bevor dann eigentlich das Tor ja fällt, dass die in Bewertung gezogen werden. Das ist immer das, was hinterher
wird. Das will ich gleich mal an Friedhelm weitergeben. Wollen wir das wirklich, was auch sich im ganzen letzten Jahr in Sachen Videobeweis oder Videoschiedsrichter abgespielt hat? Also unterm Strich, wie stehen Sie dazu? Ist gerechter, nehmen die Fehler in Kauf oder lass uns Fußball spielen wie früher?
Ja, ich meine, Fehler werden ja auch oder sind früher auch gemacht worden von den Schiedsrichtern. Und die haben wir auch akzeptiert, die haben wir auch akzeptieren müssen. Jetzt mit dem Videobeweis haben wir alle davon oder haben alle damit gerechnet, dass weniger Fehler passieren. Und ich glaube nicht, dass letztendlich viel weniger Fehler passieren. Es gibt viele Situationen, wo gerecht gehandelt wird, wo man es wirklich eindeutig erkennen kann. Gerade eben auch beim Abseits, das war eine ganz, ganz knifflige Situation. Aber es gibt eben auch Situationen, wo man durch diese Linie eindeutig erkennen kann, dass Abseits ist, dass man das mit dem bloßen Auge als Linienrichter vielleicht nicht erkennen kann, wo es klarer ersichtlich ist, da ist der Videobeweis schon gut. Mhm. Bei dem einen oder anderen Foulspiel, wo es um Elfmeter geht, ist der Videobeweis auch manchmal nicht richtig geahndet worden, wie bei dem Pokalspiel in Bremen. Da stimme ich auch ihm zu. Das war kein Elfmeter für den FC Bayern München. Also wir müssen auch mit dem Videobeweis mit Fehlern leben. Das ist nun mal so. Und manchmal ist es leichter, das zu akzeptieren. Aber manchmal ist es auch sehr, sehr schwierig. Ja.
Fassen wir zusammen mit dem Satz, Sie haben sich in Köln im Keller schon ganz gut eingegruft, aber es herrscht weiterhin Optimierungsbedarf. Ja. So, jetzt schauen wir noch mal auf die Personalie Niko Kovac. Und bitten wieder Torben Hoffmann dazu. Gestern, du hast es mitbekommen, Torben gab es weder von Karl-Heinz Rummenigge noch von Hasan Salihamidžić im Sportstudio beim ZDF ein klares Bekenntnis zum Bayern-Trainer. Wie schätzt du die Personalie ein?
Ja, ich schätze sie so ein, dass die final noch nicht entschieden worden ist. Dass es schon davon abhängt, wie jetzt Niko Kovac mit seiner Mannschaft die letzten beiden Spiele bestreiten wird. Das heißt, welche Titel wird er einfahren? Sollte er deutscher Meister werden und auch noch den Pokal gewinnen, dann stellt sich für mich die Frage nicht, da irgendwo Niko Kovac nächste Saison nicht mehr Bayern-Trainer sein zu lassen. Also da muss man sich dann auch an den Erfolgen messen lassen. Und wenn wir zurückblicken, Jupp Heynckes hat es zum Beispiel in der letzten Saison nicht geschafft. Und Niko Kovac hat eigentlich exakt denselben Kader zur Verfügung. Dazu noch Serge Gnabry. Ansonsten kein Mitbestimmungsrecht gehabt an irgendwelchen Wunschspielern, die er vielleicht in der jetzigen Saison schon mal bei den Bayern gesehen hätte. Dazu die WM-Enttäuschung und so weiter und so fort. Und wenn er dann am Ende des Tages, wie Karl-Heinz Rummenigge immer so schön sagt, mit 2 Titeln dasteht, dann kannst du ihn nicht rausschmeißen. Also da bin ich mal gespannt, wie dann eine Argumentation ausfallen würde. Jetzt kommt das Aber. Sollte Niko Kovac eben nicht Meister werden, jetzt am Wochenende verlieren gegen Eintracht und Dortmund gewinnen, dann glaube ich schon, dass es sehr eng werden könnte für Niko Kovac. Und genau das lassen sich die Vereinsverantwortlichen hier noch offen, zu sehen, was passiert in den verbleibenden beiden Finalspielen. Sollte er nochmals beide Titel holen, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er dann in der kommenden Saison auch noch weiter Bayern-Trainer sein wird.
Das sind wertvolle Hinweise, die wir hier in die Runde nehmen. Dafür ganz herzlich Dankeschön an Torben Hoffmann. Tja, Julian, dann führ das doch mal weiter. Meinst du, dass Niko Kovac zwei Titel reichen, um weiter Bayern-Trainer bleiben zu können?
Also bevor ich die Frage beantworte, möchte ich erstmal sagen, das, was mit Niko Kovac im Moment passiert, ist schon ein starkes Stück. Also im negativen Sinne. Also zum dritten Mal in Folge wurde er gestern vom Vorstand öffentlich so offen gelassen, seine Zukunft, beziehungsweise es wirkt so kalt.
Wollen wir gleich mal drauf hören?
Dass ich wirklich,
halt dein Wort, ja, wir machen das Originalzitat, ist besser, kann jeder natürlich sich ein Bild machen. Also hier ist Karl-Heinz Rummenigge.
Ja, ich meine, die Laufzeit des Vertrages ist doch bekannt in der Öffentlichkeit. Man muss nicht immer alles hinterfragen. Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass am Ende des Tages die Erfolge weiter da bleiben, dass die Mannschaft unter Spannung bleibt. Und das gilt auch ein bisschen für uns alle. Wir müssen am Ende des Tages dafür sorgen, dass die Erfolge bei Bayern München weiterhin kontinuierlich so sind, wie sie in den letzten 10, 20, 30 Jahren da war. Und ich glaube, jeder, der bei Bayern München gespielt hat mal oder gearbeitet hat, Lothar kann das ja, denke ich, bestätigen, der weiß, du musst einfach in einer gewissen Kontinuität dann eben auch diese Leistung bringen. Und das werden wir schon hinkriegen.
Lothar stand genau daneben, er kann es gleich einordnen. Aber du warst bei dem Stichwort, das klang so kalt. Führ ja, das gerne weiter.
Es wirkt sehr kalt. Und man muss es ja, um es einzuordnen, sagen, generell hat Rummenigge ja recht. Natürlich gilt das Leistungsprinzip. Und natürlich musst du als FC Bayern, wenn du jetzt wahrscheinlich über 200 Millionen oder etwas weniger, aber so der Bereich investierst, musst du dir ganz sicher sein, ist das der Trainer für die Zukunft. Alles verständlich. Aber muss ich in der Öffentlichkeit, wie gesagt, zum wiederholten Male in Folge, Süddeutsche hatte geschrieben, das ist Mobbing unter Besserverdienen. Ja, das klingt noch recht harmlos, aber es ist doch irgendwo auch respektlos dem Trainer gegenüber. Ich kann es doch auch machen, wie es Uli Hoeneß zum Beispiel in diesen Wochen macht. Wenn du dir intern nicht sicher bist und wie Torben Hoffmann eben richtig gesagt hat, diese Titel auch, möglichen Titel noch abwarten willst, dann halt kannst du doch, wie gestern Uli Hoeneß es gemacht hat, sagen, lasst mich jetzt in Ruhe mit der Trainerfrage. Es geht hier um zwei wichtige Titel in diesen Wochen. Ich äußere mich jetzt nicht dazu. So kannst du es auch machen. Also man hat das Gefühl, es ist doch sehr kalt zwischen Vorstand und Trainer. Das ist mein Eindruck.
Lothar, warum hast du trotzdem Verständnis für Rummenigge und wie würdest du bei Julien gegenhalten? Ja,
Karl-Heinz hat auch gerade gesagt, für uns alle. Und beim Bayern München stehst du eben unter Erfolgsdruck, anders wie vielleicht bei anderen Vereinen, weil eben auch mehr Geld da ist und dadurch hat man bessere Möglichkeiten. Niko hat einen Vertrag. Und wenn er gut arbeitet, dann wird er den Vertrag auch erfüllen. Und gut arbeiten heißt eben Erfolge. Wenn der Stürmer bei Bayern nicht trifft, dann wird er auch hinterfragt. Soll man jetzt sagen, Niko erfüllt seinen Vertrag bis 2021, der hat ja so einen langen Vertrag, wie jetzt zum Beispiel auch in Mönchengladbach. Da wird ein Vertrag unterschrieben und drei Monate später wird doch der Trainer ausgewechselt. Also Niko kennt Bayern München. Niko ist lang genug dabei. Und der Niko weiß, dass er liefern muss. Genauso wie der Spieler liefern muss, genauso wie der Verein liefern muss. Und deswegen, wie gesagt, ist es für mich eine Ansage, wenn es für dich kalt klingt, für mich nüchtern, würde ich sagen, ist der Erfolg da, bleibt Niko unser Trainer, ist der Erfolg nicht da, müssen wir über den Trainer nachdenken, weil wir ja auch gewisse Ziele, höhere Ziele haben, ja, internationale Ziele, wieder in der Zukunft auch da anzugreifen, wo wir dieses Mal im Achtelfinale
ausgeschieden sind. Man muss doch die Frage stellen dürfen, hilft das, wenn du jetzt vor diesen Finalwochen stellst, Trainer, Mannschaft, Verhältnis, Autorität, hilft das, wenn öffentlich immer wieder von dem Chef des Vereins, das so thematisiert wird und so offen gelassen wird? Hasan Salihamidžić hat es gestern auch im Sportstudio offen gelassen. Dreifache Nachfrage, Zukunft, hat er sich gewunden. Hat zwar gesagt, die Fakten sprechen für Niko Kovac. Ja, aber wie ernst ist dieser Satz dann zu nehmen? Also ich finde, du hast es von selber gesagt, Niko Kovac, ich habe ihn auch kritisiert in unseren Artikeln in der Vorrunde, aber er hat wirklich in der Rückrunde und im zweiten Teil der Hinrunde starke Arbeit geleistet. Er hat sich entwickelt in dieser Saison, das muss man einfach respektieren. Ja, und ich finde, er hätte es verdient, dass man das Thema gern nach der Saison aufmacht, aber nicht jetzt.
Ja, vor allem muss man auch sagen, Niko Kovac hatte nicht seinen Kader, den hat der FC Bayern zusammengestellt. Wir haben gerade Jupp Heynckes in dieser Diskussion reingehört. Der hat den gleichen Kader wie Jupp Heynckes plus Gnabry und Goretzka ist ja auch noch dazu gekommen, also zwei Spieler. Niko hätte vielleicht gerne den einen oder anderen Spieler geholt, den er kennt, den er vielleicht für sein System braucht. Andererseits muss man sagen, Niko hat eine schwierige Anfangsphase gehabt. Es kamen 6-7 Spieler von der Weltmeisterschaft zurück, sehr unzufrieden. Dann hat er meiner Meinung nach einen kleinen Fehler gemacht. Er hat zu viel rotiert am Anfang, wollte alle gleichstellen. Aber dann hat er auch die Sache im Griff bekommen.
Sieht aber man muss Rummenigge sich dann nicht wirklich erst recht hinter ihn stellen?
Ja, aber es bringt ja jetzt nicht, wenn Rummenigge sagt, er bleibt über die Saison hinaus unser Trainer und die nächsten zwei Spiele gehen verloren.
Also soll er doch gar nicht.
Er kann sich jetzt nicht so bekennen, dass er sagt, er wird seinen Vertrag erfüllen. Aber wie gesagt, nochmal, beim FC Bayern zählen die Erfolge, die Leistung. Ja. Wenn die da ist, auch von Niko Kovac, wird Niko Kovac auch über die Jahre hinaus Bayern München
Trainer. Aber macht Rummenigge nicht vielleicht sogar bewusst Politik? Vielleicht auch gegen Hoeneß.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Vielleicht müssen wir einfach mal ein Stück weiter zurückgehen. Es ist ja bekannt, dass Karl-Heinz Rummenigge sehr, sehr gut hätte Thomas Tuchel vorstellen können. Aber Thomas Tuchel hatte nur ein ganz kurzes Gespräch mit Uli Hoeneß. Wollte ja dann, hat glaube ich mit als erstes vorgeschlagen, dass die Profis an den Campus gehen und man von der Säbener Straße wegzieht. Und da hat Uli Hoeneß, glaube ich, gleich die Kinnlade runtergefallen. Und dann war das auch ziemlich schnell beendet. Da hat sich Thomas Tuchel eben, Bayern haben gezögert, für Paris entschieden, war der Trainer vom Markt. So musste man einen anderen Trainer finden. Und dann war so der kleinste gemeinsame Nenner Niko Kovac. Er hat ja gerade mit Eintracht Frankfurt Erfolg, war dann auch noch so freundlich, die Bayern zu schlagen im Pokalfinale. Also man hat sich dann auf diesen Kompromiss verständigt. Was mir im Grunde ein bisschen wirklich auf den Keks geht, ist, dass eben die zwei Bosse, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, in der Öffentlichkeit diese Trainerfrage wirklich zur Unzeit diskutieren. Und das ist für einen Trainer wie Niko Kovac, ich habe ihn auch als Mensch in Frankfurt kennengelernt, das ist einfach unwürdig, was da passiert.
Jetzt kommen wir auf
zumindest stell ich mir die Frage, vielleicht kann Friedhelm Funkeln auch dazu was sagen, wie fühlt man sich als Trainer, ja, wenn du jeden Tag alles gibst, Kovac jeden Morgen bis abends arbeitet, sich die Saison erarbeitet hat, dass es überhaupt noch zu einem halbwegs guten Ende kommen kann mit dem möglichen Double. Wie fühlst du dich da? Der
Funkel kann mit Sicherheit was dazu sagen, denn er hatte auch einen Vorschlag, der mit ihm nicht verlängern wollte.
Ja, absolut. Nee?
Ist wieder FC Bayern. FC Bayern ist natürlich in aller Munde. Es ist bei vielen Trainern in der Bundesliga ähnlich wie bei Niko Kovac.
Nein, hier ist es ein bisschen anders.
Ja, hier war es anders, aber in der Bundesliga generell.
Beim FC Bayern ist ja Rummenigge weiter Vorstandsvorsitzender, aber bei Fortuna Düsseldorf ist Robert Schäfer nicht mehr Vorstandsvorsitzender. Den haben sie weggekegelt, als er mit Friedhelm Funkel nicht verlängern wollte.
Ja, ich glaube nicht, dass das der einzige Grund war. erstmal muss ich sagen, dass Lothar recht geben, das ist nicht nur beim FC Bayern so, sondern dass wir Trainer grundsätzlich am Erfolg gemessen werden. Ich glaube, das ist erstmal die erste Voraussetzung. Wenn wir als Trainer keine Erfolge vorzuweisen haben, dann werden wir in Frage gestellt. Aber auch wenn wir Erfolge haben, werden wir auch schon mal in Frage gestellt. Das war in der Tat bei mir so. Das war im Winter so und das war sehr, sehr überraschend. Und das hat sich dann alles aber zum Guten gewendet. Ich darf weiter bei Fortuna Düsseldorf Trainer sein. Und Robert Schäfer ist von unserem Aufsichtsrat von seinen Aufgaben entbunden worden. Warum auch immer, vielleicht hat das auch eine kleine Rolle gespielt, dieses Theater um meine Person. Aber letztendlich darf ich weiterarbeiten, da bin ich erstmal froh drüber. Ja. Über Niko muss man einfach sagen, dass das, was im Moment da passiert, sehr, sehr unglücklich ist. Aber Niko, wie er mit dieser Sache umgeht, das ist fantastisch. Man darf nicht vergessen, das ist ein junger Trainer. Er ist erst, ich glaube, das ist erst seine dritte Station. Er hat Kroatien trainiert, er hat Eintracht Frankfurt trainiert und er hat jetzt den FC Bayern München. Eine ganz schwere Aufgabe mit dem Erfolgsdruck, den man einfach bei Bayern haben muss. Da zählt ja kein zweiter Platz, da zählt nur der erste Platz. Und er hat am Anfang Probleme gehabt, Lothar hat sie aufgeführt, was aber auch völlig normal ist. Er kommt zu Bayern München, eine blöde Weltmeisterschaft, die Spieler sind unzufrieden, er ist ein junger Trainer. Am Anfang ist es die ersten 4, 5, 6 Spiele, ist es gut gelaufen, dann kam ein kleiner Bruch. Und mit unserem Spiel in München, wo wir 3-3 gespielt haben, da war die Krise am größten. Und wie er das dann in den Griff bekommen hat, dann ist er auch etwas von der Rotation abgewichen, hat mehrfach eine eingespielte Mannschaft im Grunde spielen lassen. Und wie er das bis zum heutigen Zeitpunkt gemeistert hat, da kann ich nur als erfahrener Trainer den Hut vorziehen. Wie er in dieser... Ja. in dieser Situation wieder den Rückstand aufgeholt hat, mit 9 Punkten Rückstand, jetzt 2 Punkte Vorsprung, eine fantastische Rückrunde gespielt hat. Ich glaube, mit die beste, die der FC Bayern je gespielt hat. Ja. Das ist einfach toll. Es gab ein kleines Negativerlebnis, das war mit Liverpool. Da kannst du gegen ausscheiden. Liverpool ist im Endspiel, das ist eine tolle Mannschaft. Da kannst du auch im Achtelfinale ausscheiden. Mhm. Nur das wie im Rückspiel. Das musst du hinterfragen. Wenn da waren sie vielleicht ein Tick zu ängstlich.
Aber Niko Kovac ist ja mit Sicherheit auch lernfähig. Wir setzen das 100%. Gleich fort, meine Herren. Wir setzen es gleich fort. Ja. Behalt dein Wort, Ovo. Bist dann als Erster dran. Nur jetzt muss ich noch verweisen, dass wir natürlich neben Fußball auch ansonsten den Mai der Entscheidungen haben. Unter anderem in der Handball-Bundesliga. Heute der große Knaller THW Kiel gegen Flensburg-Handewitt. Und bereit stehen schon die Kollegen Jens Westen und mein Freund Stefan Kretschmer. Bis gleich.
Von Tora, der O2-Fußball-Talk.
Wir gehen zurück und kümmern uns weiter um die Trainerdiskussion, die beim FC Bayern herrscht. Rund um den FC Bayern Niko Kovac. Da fehlt weiterhin das klare Bekenntnis, obwohl er Tabellenführer ist und obwohl er im Pokalfinale steht. Wir schauen mal, was Sie dazu sagen, die Internet-User und Fernsehzuschauer. Und dafür haben wir unseren Internetbeauftragten. Hier ist Ricardo Basile.
War ich doch vor dir dran, Ovo? Aber gut, wir haben drüber gesprochen. Niko Kovac. Es scheint ja noch nicht sicher zu sein, ob er über die Saison hinaus Trainer ist. Und wir haben euch gefragt, was glaubt denn ihr? Und 66% glauben, nein, Niko Kovac wird nach dem Sommer kein Bayern-Trainer mehr sein. Aber da haben wir uns gefragt, ist das Ganze denn nicht irgendwie auch stillos, wie mit Niko Kovac umgegangen wird? Martin, einer unserer User, hat da eine klare Meinung. Er sagt, nein, der Umgang mit ihm ist völlig normal, denn er hat im Herbst viel falsch gemacht. Und da ist es normal, dass Fans und Vereinsführung darüber nachdenken. Es gibt aber auch Leute wie Dani, die sagen, der Umgang mit Niko Kovac ist stillos, aber nicht nur von den Medien und Vereinen, sondern auch von den ganzen Fans. Denn wir, er ist Düsseldorf-Fan, Friedhelm Funkel, wenn wir in Düsseldorf nicht den Kaiser Friedhelm hätten, würden wir uns einen Trainer wie Niko Kovac nur wünschen.
Wenigstens ein bisschen Balsam für den Bayern-Trainer. Aber den größten Kredit scheint er bei den Fans nicht zu haben. Oh, und jetzt bist du dran. Wie stillos ist es für dich, wie man, ich sag mal, generell
ja, ich find, das,
umgeht?
Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur in München. Ich finde generell diese Lösung, gut, dann gehen wir halt an den Trainer. Natürlich ist er für vieles oder für alles eigentlich verantwortlich und versucht auch seinen Menschen Mögliches, aber im Endeffekt stehen ja auch Spieler auf dem Platz, die es regeln müssen. Und das sind 11 Individuen, die alle einen guten oder schlechten Tag haben, ihre eigenen Themen haben und so. Da kann so viel auf dem Weg verloren gehen. Dann am Ende zu sagen, der Trainer ist wirklich an allem schuld oder daran lag es und er hat das falsch gemacht, ist immer ein bisschen schwierig. Aber gerade jetzt speziell in München mit Niko Kovac, ich finde, wenn du als junger und noch neuer Trainer, sage ich jetzt mal, dahin kommst. Als Spieler hat er eine riesen Vita und er ist aus dem richtigen Holz geschnitzt, sonst hätte er den Job auch gar nicht angenommen, deswegen geht er damit auch so super um. Aber wenn du dahin kommst, du kriegst die Aufgabe, den Umbruch einzuleiten, das alleine ist nicht einfach. Dann hast du von den Charakteren her in München natürlich mit Leuten zu tun, die sich alle nicht mal auf Augenhöhe, sondern wahrscheinlich über dir sehen. Und die musst du jetzt in der Manege als Dompteur dort leiten. Nicht einfach. Dann darfst du auch noch derjenige sein, der Robben und Ribéry beibringt. Hört mal, ihr seid auf dem Abstellgleis. Ihr dürft noch ein paar Mal, aber nicht mehr so viel. James musst du auch quasi in seine Rolle setzen. All diese Themen sind wahnsinnig schwer. Und dann am Ende sagen zu können, wir haben eine Riesenchance und die beste Chance, Meister zu werden. Wir sind im Pokalfinale und können das Double einfahren. Ist eine Riesenleistung. Ja, ja. Und das wird vielleicht ein bisschen zu wenig gewürdigt. Und irgendwas war ja da auch mal mit der Würde des Menschen und den Bayern. Und man sollte da vernünftig mit umgehen. Finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, als ich vorhin noch dazwischen wollte, ist, Mir ist gerade aufgefallen, Friedhelm, dass immer du die Finger im Spiel hast, wenn irgendeine Mannschaft eine Krise beginnt oder wieder verliert. Du warst in Bayern beim 3-3 irgendwie der Höhepunkt der Krise und in Dortmund hast du uns auch ein bisschen wie...
Meine Mannschaft.
Ach so, da, ja, jetzt genau. Nicht der Trainer, sondern die Mannschaft.
Aber er hat als Trainer die Mannschaft mitgenommen. Richtig, und das ist ja das, was wir am anderen Ort heute schon mal eingefordert haben. Um den Komplex abzuschließen, Lucien, ein Kollege von dir schreibt heute in der Bild am Sonntag, man soll Niko Kovac dann noch wenigstens reinen Wein einschenken. Also endlich klare Kante, ihr Herren Salihamidzic und Rummenigge. Würdest du das unterschreiben?
Menschlich wäre ihm das zu wünschen, aber ich bin kein Moralist und ich bin dann doch auch ein paar Jahre schon im Fußball irgendwie unterwegs und weiß, dass man, dass es letztendlich ein Geschäft ist. Ich finde aber, es muss so eine Grundsache darf nicht verloren gehen und im Moment ist mein Eindruck, geht das bei Kovac gerade verloren und ich glaube, ihm und der Mannschaft würde es gut tun, wenn es in diesen Wochen eben diese Diskussion nicht so in der Öffentlichkeit da wäre. Niko Kovac rein Wein einschenken können sie ja offenbar nicht, weil sie sich nicht sicher sind, wer würde denn der Nachfolger dann werden. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. Aber nach den Äußerungen von gestern von Rummenigge und von Salihamidzic später bin ich mir nicht mehr sicher, ob überhaupt auch das Double reichen würde für eine Zukunft. Weil so muss man es im Moment interpretieren. Es geht darum, wer baut den neuen FC Bayern, die neue Mannschaft des FC Bayern, zusammen mit dem Vorstand und der sportlichen Führung. Und da scheint ein riesiges Fragezeichen zu sein, ob das Kovac ist, unabhängig von den Titeln. Deswegen können sie ihm, das muss man dann auch wieder fairerweise Rummenigge gegenüber sagen, offenbar kann er ihm auch im Moment keinen Rheinwein einschenken.
Aber was wäre denn auch die Konsequenz? Wenn sie ihm jetzt sagen, pass auf, wenn du nur Meister wirst, bist du weg. Wenn du Double holst, dann bleibst du. Egal, was sie sagen würden, würde es sowieso so aufbereitet werden, dass es nicht ehrlich, die hauen ihn, also die geben ihm jetzt eine Arbeits, wie heißt das, also eine Garantie, aber dann nach den ersten zwei Spielen, dann ist er doch weg. Also welche Konsequenz hätten wir, wenn sie rein Wein einschenken würden? Ich finde es ganz gut, wie du gesagt hast, sag gar nichts. Aber auch dann würden ja die Herren Journalisten und wir alle wahrscheinlich sagen, guck mal, die wollen sich nicht äußern, weil eigentlich ist es so oder so. Spekulation. Wir wissen, vielleicht sind wir auch alle doof. Und intern... Ja. Vielleicht haben sie intern eine ganz klare Linie und haben untereinander alles besprochen und wir sind alle doof und spekulieren völlig falsch, was ich nicht glaube. Aber ich sage ja, egal wie sie es machen, wenn sie zu viel sagen oder wenn sie was sagen, glauben wir es denen nicht oder wird es nicht geglaubt. Wenn sie gar nichts sagen, wird so interpretiert, wie man es möchte. Ist ein schwieriges Thema. Die Sache ist ja, dass dieses Thema, wir lösen uns vom Trainer, weil wir haarscharf dran vorbeigeschrammt sind, ich finde das nicht schön.
Eins ist ja Fakt. Ich glaube, es gibt einfach zwei Meinungen in der Führung. Da kommen wir nochmal zum Problem der Bosse Rummenigge Hoeneß. Herr Karl-Heinz Rummenigge sitzt hier in der Sendung, Jörg, ja bei dir mit Hans-Joachim Watzke und macht ja da nochmal diese Trainerdiskussion auf. Fängt er an, auch der Trainer muss liefern. Da hat er die Trainerdiskussion aufgemacht. Was passiert? Pokalspiel in Bremen. Uli Hoeneß, Julian weiß was, glaube ich, auch da, stellt sich in die Mixzone und stellt schon das Zeugnis aus für den Trainer. 1-, wenn diese Saison gut ausgeht, und stellt sich absolut hinter Kovac. Danach gehen die Interviews los in verschiedenen Zeitungen. Rummenigge sagt A, Hoeneß sagt B. Also es ist eine Uneinigkeit da auf Führungsebene. Und nochmal, Uli Hoeneß ist eigentlich nur Kontrollorgan, Aufsichtsratschef. Ich habe das hier schon x-mal gesagt. Der soll sich auf diese Rolle beschränken und nicht das operative Geschäft machen. Der FC Bayern hat ein Führungsproblem.
Also Uli Hoeneß ist immer noch Uli Hoeneß. Der braucht gar keinen Titel, das ist Uli Hoeneß.
Ja, das ist aber ein Problem der Struktur des FC Bayern, dass man da einen Aufsichtsratschef, der dauernd noch operative Arbeit macht.
Der ist Chef des Aufsichtsrats und der genehmigt zum Beispiel alle Transfers über 25 Millionen Euro. Also er ist schon der mächtigste Mann im Club. Präsident
was ja,
und
was ja eigentlich alle Transfers bei Bayern sind. So, aber dann ist ja die These von Frank Hellmann. Dann ist ja die These von Frank Hellmann eigentlich, Bayern hat überhaupt kein Trainerproblem, Bayern hat ein Vorstandsproblem.
Ja, natürlich, sage ich schon die ganze Zeit, ein Führungsproblem.
Aber ist jetzt, das ist ja kein neues Thema, weil die beiden sind ja wie ein altes Ehepaar, das ist ja schon ewig zusammen und es ist sich mal näher und mal weiter auseinander. Und an sich ist das, glaube ich, kein Problem. Zumindest in vielen Jahren war es nicht so. Zuletzt scheint es, ist es einfach zu oft ein bisschen auseinander. Und ich finde, in der jetzigen Phase müsste man sich zumindest in der Öffentlichkeit vielleicht dann zurücknehmen und so wie Hoeneß es ja eben tut, das Thema dann so ein bisschen wegbügeln und nicht so aufmachen, das Trainerthema, wie es dann vom Vorstand getan wird.
Aber Uli Hoeneß hat ja gesagt, das ist eine 1-. Vielleicht ist das Minus doch so viel wert, dass man sagt, man kann nicht eine klare Antwort geben. Vielleicht ist man nur mit einer klaren 1 dann weiter Bayern-Trainer und mit dem Minus wackelt man schon ein bisschen. Also auch da, die Minus ist ja, was
was Negatives.
Ja, und eine Eins kann die Saison auch nicht mehr werden, weil da, das wurde eben gesagt, das ist schon richtig, dieses Makel Liverpool, das bleibt. Ja, dass man da gesagt hat, und das verstehe ich auch, dass die Vereinsführung da fragt, war das vom Trainer vielleicht eine zu mutlose Taktik? Ja. Die Frage ist okay.
Also Salihamidžić musste sich ja gestern die Saison von Kovac auch benoten bei den Kollegen vom ZDF. Da fing er mal mit einer 3- an, hat sich am Ende auf 2+ hochkorrigiert. Also die Bandbreite ist da sehr weit und die Sichtweise ist auch durchaus unterschiedlich. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, die Abiturienten werden das wissen, dass die Fragen zwar einheitlich sind, aber die Schwere trotzdem sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie man vorher gelernt hat. Also wir lassen das Thema. Oder nee, wir lassen es nicht ganz, sondern wir versuchen dieses Thema so ein bisschen abzuleiten auf das, was am nächsten Samstag passieren könnte. Ist der Druck auf Kovac vielleicht sogar so hoch, dass er positiv für die Mannschaft ist? Holen die Bayern vielleicht deswegen sogar gerade den Titel? Das alles werden wir gleich ergründen und werden mit Ihnen aber jetzt erstmal durchgehen, wer die besseren Chancen auf die Meisterschaft hat. Bayern oder Dortmund?
Countdown zum Showdown.
Dass wir der Bundesliga mal wieder ein Finale am letzten Spieltag bescheren können, das haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Das tut dem deutschen Fußball, glaube ich, insgesamt gut.
Es geht emotional zu, das ist das, was die Fans in der ganzen Republik sich vor der Saison gewünscht haben. Alles in Stand, alles okay.
Die Ausgangslage spricht für Bayern. Ein Unentschieden gegen Frankfurt und sie feiern endlich mal wieder zu Hause den Titel.
Wir haben ein Endspiel und das haben die Münchner seit Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten nicht mehr gehabt. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Fans, unsere Fans, richtig viel Stimmung machen werden. Und das kann dann auch wieder für uns bedeuten Leidenschaft und Siegeswille.
Dortmund muss in Gladbach gewinnen und auf einen Patzer der Bayern hoffen.
Glauben Sie an den Titel?
Nein, weil es ist nicht in unseren Händen mehr.
Sie glauben nicht mehr dran oder Sie sehen einfach nur die Chance nicht als allzu hoch an?
Ich sehe die Chance ganz klein, weil es ist nicht für uns zu entscheiden mehr.
Delaney sagte es mit einem Schmunzeln, denn die Psyche spricht eher für den BVB. Aus Dortmund kommen genüssliche Kampfansagen.
Wir haben jetzt eine Situation, einen Spieltag vor Schluss, dass die Bayern alles verlieren können und wir alles gewinnen können. Ich glaube nicht, dass irgendeiner bei Borussia Dortmund, irgendein Spieler, irgendeiner noch ein bisschen Druck empfindet. Weil wir haben alles geliefert, was man diese Saison liefern musste. Wir können jetzt nur noch gewinnen. Also es gibt keinen Druck mehr. Der Druck, der wandert jetzt weiter nach Süden, ist auch klar.
In München müssen Sie nach dem Unentschieden in Leipzig noch mal zittern.
Wir hätten hier schon heute gerne gewonnen. Ich glaube, die Mannschaft hat ein großartiges Spiel abgeliefert, hat das Spiel eigentlich dominiert und hätte sicherlich auch verdient, zu gewinnen.
Ja, so ist es. Die Bundesliga ist sehr spannend und es geht in den letzten Spieltag. Und, ja.
Dann sind da noch die Trainer. Favre kann doch noch zum Meistercoach werden. Und Kovac bekam gestern wiederholt dezenten Druck von oben.
Ich höre immer das Wort Jobgarantie. Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass am Ende des Tages die Erfolge weiter da bleiben, dass die Mannschaft unter Spannung bleibt. Und das gilt auch ein bisschen für uns alle. Ich bin überzeugt, nächste Woche wird Nico seine erste Bundesliga-Meisterschaft als Trainer feiern und dann werden wir gemeinsam feiern. Kein Problem.
Countdown zum Showdown.
Es ist noch alles drin und mal sehen, wie es ausgeht.
Herzschlagfinale am letzten Spieltag.
So, der BVB spielt also in Gladbach. Bayern spielt zu Hause gegen Frankfurt und ein Unentschieden reicht für den Titel. Hat der Rekordmeister also die bessere Ausgangsposition, Friedhelm?
Ja, ich glaube, man hat generell immer die bessere Ausgangsposition, wenn man es aus eigener Kraft erreichen kann. Und die Bayern können aus eigener Kraft deutscher Meister werden und deswegen sehe ich sie im Vorteil.
Welche Rolle spielt der psychische Druck, Lothar? Wer hat mehr davon?
Bayern kann mit dem Druck umgehen. Sie haben diese Erlebnisse in den letzten Jahren häufig gehabt und teilweise auch oder meistens erfolgreich gestaltet. Sie haben auch noch den Vorteil, dass sie zu Hause spielen. Seit 19 Jahren keine Meisterschaft mehr im heimischen Stadion. Das wäre nach 2000 das erste Mal wieder, wo man eine Meisterschaft zu Hause gewinnt. Sie haben ja einige gewonnen in den 19 Jahren, aber alle auswärts oder vor dem Fernseher. Und dann die Interviews gestern, die Körpersprache, auch Müller beim Interview, da ist das Funkeln in den Augen, da ist der Wille da. Sie freuen sich auf das Spiel nächste Woche gegen Frankfurt, hier alles klar machen zu können.
Aber Hans-Joachim Watzke hat den Druck weitergereicht. In Richtung Süden, wie er sagte.
Watzke kann keinen Druck weiterreichen, weil bei Bayern München hat man immer Druck. Das hat man ja auch schon heute gemerkt. Da kommt kein Pfeil aus Dortmund geflogen, weil damit kann Bayern München umgehen mit diesem Druck. Und das haben sie ja eindrucksvoll gegen Borussia Dortmund beim Heimspiel gezeigt.
Es kommt ja noch eine... Es kommt auch noch eine Facette hinzu, die für den FC Bayern spricht, wenn wir, glaube ich, heute so um 19:45, 20 Uhr auf die Tabelle gucken. Es gibt ja noch ein Spiel, nämlich Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Und wenn die Eintracht gewinnt, und die wollen ja noch in die Champions League, dann haben sie 2 Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Das heißt, wir haben eine ziemlich coole Konstellation am letzten Spieltag. Beiden Mannschaften, dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt, reicht dann ein Punkt, um ihr Saisonziel zu erreichen. Nun unterstelle ich nicht dem FC Bayern, dass er eine Absprache tätigt da mit Eintracht Frankfurt und die beiden sich auf ein Unentschieden einigen. Aber es könnte natürlich einen Spielstand sich ergeben von 1:1, dass dann beide in der 75. Minute sagen, na gut, das war's, da kommen wir beide mit ans Ziel. Niko Kovac ist lebenslanges Mitglied bei Eintracht Frankfurt geworden, haben sie ihn damals mit ausgezeichnet. Also ich will nichts unterstellen, dass da eine Mauschelei stattfindet. Der FC Bayern wird auf Sieg spielen. Diese Spieler sind so gepolt. Aber beide Mannschaften könnten natürlich, vorausgesetzt die Eintracht gewinnt heute Abend, im Hinterkopf haben, dass ein Remis reicht, um Meister zu werden. Und dann hätte diese Meisterschaft leider für mich ein kleines Geschmäckle, wenn es zum so einem Waffenstillstand kommt.
Ganz kurz aber wenn Gladbach gewinnt, hätten sie auch 58.
Ein besseres Torverhältnis. Die Sache wäre dann wirklich gelaufen, wenn Frankfurt heute gewinnt. Aber obwohl jetzt mal im Ernst, als Aktiver, kann man auf Unentschieden spielen?
Ja, nicht wirklich. Du kannst dir natürlich vornehmen, nicht das größte Risiko nach vorne zu gehen und eher darauf bedacht zu sein, hinten zu verteidigen. Aber du weißt nie, was passiert. Dann kommt eine Ecke. Bei einer Ecke gehst du ja nicht nach vorne und sagst, wenn der Ball in meiner Richtung, ich springe jetzt aber nicht oder so. Also dann gehst du schon hin und so schnell rutscht einer rein. Oder die Handschuhe vom Torwart sind nass. Das haben wir gestern erlebt, wie schnell aus einer recht harmlosen oder nicht so bedrohlichen Situation eben dann doch ein Tor fällt. Also das ist etwas, was du nicht machst. Ich glaube auch nicht, dass das der Bayernweg ist. Ich glaube aber auch, dass die Frankfurter frech genug sind, einfach zu sagen, ist egal, wir machen hier schon ein Risiko. Die Spielercharaktere sind einfach so. Ich glaube, es kommt weniger auf den FC Bayern an. Die machen das, was sie sonst machen. Die haben Heimspiel, die werden das Spiel gewinnen wollen. Ich glaube, es kommt sehr viel, und da gebe ich Frank recht, es kommt sehr viel auf die Eintracht an. Wie viel die noch müssen. Es wird uns natürlich helfen in Dortmund, wenn die Eintracht da nochmal sich richtig strecken muss und möglichst 3 Punkte holen muss.
Wie sehr kann es aber auch auf Borussia Dortmund ankommen, zum Beispiel mit der Taktik, mit der Strategie, wenn die wirklich in Gladbach voll auf Überfall gehen, mal versuchen, in Führung zu gehen und dann hören die in München, oh, die anderen sind in Führung, bei uns steht es noch 0-0.
Ja, also klar, aber du kannst auch nicht zu viel Risiko gehen, weil Gladbach ist jetzt auch nicht irgendeine Thekentruppe, die du so im Vorbeigehen abfiedelst und versuchst noch irgendwie das Torverhältnis zu korrigieren. Die können auch richtig kicken. Die haben gerade nach vorne haben die eine Riesenqualität und sind immer in der Lage, wenn du zu viel anbietest, und das ist uns ja ein paar Mal passiert, auch in den letzten Wochen, dass sie Tore schießen. Insofern, da muss die richtige Balance her. Du musst das Spiel gewinnen, das ist Fakt. Ab wann du das Visier komplett aufmachst, lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass es fliegende Fahnen von der ersten Minute gibt, weil das wäre, glaube ich, zu viel Risiko, dann doch wieder was in diesem Spiel zu verlieren. Und man will natürlich auch mit einem Sieg die Saison beenden und von seiner Warte her alles getan haben, um die Chance offen zu halten.
Die Konstellation ist natürlich deswegen jetzt toll. Gladbach, letztes Spiel von Dieter Hecking, Mannschaft will ihn sicherlich auch gut verabschieden. Ja. Bayern hatte eigentlich vielleicht im Hinterkopf, unterstelle ich mal, ein bisschen anders geplant. Schönes Freundschaftsspiel, Ribéry und Robben verabschieden, schon Meister sein. Ja. Und jetzt wird es interessant. Bayern, glaube ich, seit 9 Jahren, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, nicht mehr am letzten Spieltag Meister geworden. Also irgendwo schon ein bisschen, Lothar sagt, der Druck, den sind sie gewohnt, aber ein bisschen neue Konstellation dann doch. Trotzdem lege ich mich fest, Bayern wird hoch gegen Frankfurt gewinnen und damit alles klar machen.
Dann geben wir das aber gleich mal weiter. Legt euch auch mal ganz kurz fest, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Lothar, was ist deine Prognose?
Ja, für mich ist Bayern der Favorit auf die Meisterschaft. Sie können sich nur selbst schlagen. Von dieser Seite auch. Bayern München wird Meister.
Ja, Frank
verdient nach der Rückrunde.
Schiedlich friedlich 1:1 und Frankfurt und München jubeln.
Gut, das ist natürlich wunderbar. Der Mann des Ausgleichs zu meiner Rechten. Friedhelm darf ja auch mal einen Tipp abgeben. Also.
Ja, ich schließe mich seinen Worten an, weil ich ja auch eine tolle Zeit in Frankfurt gehabt habe. Und ich gönne der Frankfurter Eintracht natürlich nach diesem tollen Europa League-Jahr, dass sie im nächsten Jahr eine Champions League spielen.
Ja, und da Obo Ja, ohnehin sich auf Dortmund festigt, brauche ich gar nicht weiter fragen, sondern kann unsere Zuschauer mit einbinden. Ah. Ricardo ist da, weil er hat ein Voting, das vielleicht alle ein bisschen in Erstaunen versetzen kann.
Lothar sagt, dass die Bayern deutscher Meister werden. Das haben wir euch auch gefragt. Und immerhin sagen immer noch 4 von 10 Menschen, Borussia Dortmund wird Meister. Also wir werden es spätestens am Samstag um 17.35 Uhr wissen. So, und jetzt haben wir ja auch den heimlichen Trainer des Jahres bei uns. Mit ihm sprechen wir gleich nicht nur über seine Rolle, sondern auch über das verrückte Trainergeschäft. Und gute Nachrichten, das alles nach nur einem ganz, ganz kurzen Spot.
Bis 20, 22, 24.
Unentschieden wäre das Bitterste, wenn du als punktgleicher Zweiter nicht die Meisterschaft
hast. Ja. Das wäre richtig bitter. Ja, ja, also genau.
Ich muss aber Dortmund auch erstmal gewinnen in Gladbach.
Bitte? Ja, ja, ich sag.
Weil die Gladbacher können auch noch in die Champions
League. Ja, ja, ja.
Lieber gewinnen, bevor sie unentschieden spielen. Okay.
Ja, das wäre eine Konstellation.
Das ist ja. Das wäre furchtbar.
Ja.
Und schon sind wir wieder da und schauen auf Fortuna Düsseldorf, eigentlich als Absteiger Nummer 1 oder 2 gehandelt und dann ganz früh gerettet. Auf Platz 11 steht das Team zurzeit und hat eine tolle Saison abgeliefert. Friedhelm, ganz im Ernst, hätten Sie mit diesem Verlauf gerechnet?
Nein, also da bin ich ganz offen. Da haben wir alle nicht mitgerechnet, weder das Trainerteam noch die Mannschaft. Aber wir haben es natürlich gehofft. Wir haben gehofft, dass wir bis zum letzten Spieltag die Möglichkeit haben, in der Bundesliga zu bleiben, weil wir haben eine sehr unerfahrene Mannschaft, was die Bundesliga-Einsätze anbelangt. Keiner war Stammspieler in einer anderen Bundesliga-Mannschaft. Wir haben Spieler geholt, die bei anderen Vereinen eben nicht so gut zurechtgekommen sind. Und wir haben gemeinschaftlich ein Team geformt, das auch durch eine Phase gegangen ist im Herbst, wo wir 6-mal hintereinander verloren haben, wo wir 2 Tore geschossen haben, 20 Tore reinbekommen haben. Also da sah es nicht so gut für uns aus, aber wir haben nie die Ruhe verloren und wir haben immer an uns geglaubt. Und dann gibt es eben Momente in einer Saison, die dir helfen. Und das war dann, ich glaube, am 10. oder 11. Spieltag, als wir gegen Hertha BSC zu Hause 4-1 gewonnen haben, die Woche drauf in München 3-3 gespielt haben. Und da haben wir gespürt, dass wir mithalten können. Und das hat viel Selbstvertrauen in der Mannschaft bewirkt. Und dann haben wir in dieser englischen Woche gegen Freiburg, Dortmund und und in Hannover 3 Spiele in einer Woche gewonnen. Dann hatten wir 18 Punkte nach 17 Spielen. Und dann habe ich der Mannschaft in Marbella, ihr wart auch in Marbella, gesagt, Männer, jetzt kann es nur ein Ziel geben und wir schaffen das, wir werden in der Liga bleiben. Wir haben das Potenzial dazu. Ihr habt euch wirklich so gesteigert. Wir haben auch gute Spiele abgeliefert. Es ist nicht so, dass wir nicht gut gespielt haben. Und dann hat uns der Rückrundenstart mit dem Sieg in Augsburg nochmal einen Schub gegeben. Ja. Und da waren wir überzeugt, wir können es schaffen.
Lothar, wir haben es ja gerade gehört. Düsseldorf hat die Desperados geholt, ne? Die Verzweifelten und Gebeutelten. War das vielleicht sogar ein Erfolgsgeheimnis, weil Friedhelm Funkel da bei denen gerade so eine jetzt erst Rechthaltung rausgekitzelt hat? Wir wollen es denen allen nochmal zeigen, dass wir es doch können.
Und vor allem ist er ja lang genug dabei, hat er viele Sachen mitgemacht, sowohl auf dem Platz als auch jetzt als Trainer auf der Bank. Tolle Zeiten, erfolgreiche Zeiten. Mhm. Und natürlich, wenn du so einen Trainer hast, der das alles selbst mitgemacht hat, miterlebt hat, dann glaubst du das natürlich als Spieler. Die Spieler haben in ihren Vereinen keine Stammplätze gehabt, waren aus welchen Gründen auch immer nicht gesetzt. Und Friedhelm und seine Truppe kennt natürlich dann die Spieler, kennt den Charakter der Spieler, kennt aber auch die Qualität der Spieler. Und es war auch eine Riesenchance für jeden einzelnen Spieler mit Fortuna Düsseldorf, mit Friedhelm Funkel in der Bundesliga sich zu zeigen. Und wenn du dann irgendwann mal den Glauben bekommst, der durch diese Erfolgserlebnisse Berlin, München, die 3 Siege vor Weihnachten eingefahren werden, dann dann bekommst du eine Stärke. Und diese Stärke haben sie dann auch mitgenommen in die Rückrunde. Toller Auftakt gegen Augsburg, aber auch dann die weiteren Spiele. Sie haben ja nicht nur Punkte geholt, sondern sie haben ja auch überzeugend gespielt, verdient gewonnen. Und das war schon eine tolle Leistung, also vor allem nach den anfänglichen Schwierigkeiten.
Das eine ist die Mannschaft, das andere ist der Coach Friedhelm. Welche Rolle spielt da halt auch die zunehmende Altersgelassenheit des Trainers?
Ja, die spielt eine große Rolle. Die spielt eine ganz große Rolle. Ich glaube, wir alle, die hier sitzen, sind mit zunehmendem Alter gelassener, ein Stück weit ruhiger geworden, sehen das alles nicht mehr so hektisch, gehen unsere Aufgaben viel, viel besser an, weil wir viel mehr Erfahrung gesammelt haben. Das geht jedem in seinem Beruf so. Und, aber ich bin ja nicht der Einzige, der das bewerkstelligt hat. Ich habe ein ganz fantastisches Trainerteam. Ich habe ein Trainerteam um mich herum mit 6, 7 Leuten, die genau den gleichen Anteil daran haben wie ich. Ich stehe im Vordergrund als Trainer. Das ist nun mal so, das will ich eigentlich gar nicht so, weil ich viele Dinge, viele Mitarbeiter habe, die noch jünger sind, die diese Erfahrungen sammeln müssen und auch tun. Und wenn man dann jemanden neben sich hat, der vom Alter her diese Erfahrung aufweisen kann, die ich nun mal habe, dann ist das eine fantastische Konstellation und die übertragen wir dann auf die Mannschaft und ich habe auch in der Mannschaft 2, 3 sehr erfahrene Spieler, die ihre Erfahrungen wieder weitergeben mit Oliver Fink, mit Rufen Hennings, mit Adam Wozzeck, mit Michael Rensing, ja, die diese Mannschaft führen und das ist für mich als Trainer eben auch sehr, sehr wichtig und ich habe auch gelernt, Verantwortung abzugeben an meine Mitstreiter, das habe ich früher nicht gemacht und damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, besonders eben auch in diesem Jahr. Und das ist letztendlich der Schlüssel dafür, dass wir so eine tolle Saison abliefern. Ja,
aber nun geht es auch noch weiter. Ne? Nächstes Jahr wird alles neu aufgestellt, alles neu geschrieben. Wie könnte es aussehen, Frank, wenn die Aufstiegseuphorie bei den Helden verflogen ist? Oder anders gefragt, läuft Fortuna Gefahr, dass das Ganze doch zur Eintagsfliege wird, was dieses Jahr abgelaufen ist?
Die Gefahr besteht einfach, dass ein Verein wie Fortuna Düsseldorf, der so lange eben in der zweiten Liga gespielt hat, in der Fernsehgeldtabelle eben weiter ganz am Ende hängt. Und wir wissen ja alle, die Personalkosten, Budgets bilden dann doch immer gewissermaßen auch die Tabelle ab. Und es besteht einfach die Gefahr, wie bei allen, die halt den Preis des Erfolges zahlen. Ich sag mal jetzt einen Spieler wie Kaan Ayhan, den kenne ich noch aus Frankfurt, ist glaube ich mit 18, 19 auf Schalke ausgebildet, von Frankfurt damals in einer schwierigen Phase verpflichtet worden, hat kaum ein Spiel gemacht, war völlig unreif, auch noch nicht so weit. Der ist jetzt bei Fortuna Düsseldorf gereift, Stammspieler geworden, ganz starker Innenverteidiger. Wir haben uns vor der Sendung und kurz unterhalten, starkes Aufbauspiel. Wenn der jetzt, wie kolportiert wird, eine Ausstiegsklausel hat, die Bundesliga-Manager sind ja anderswo nicht blind, die haben das wahrscheinlich auch gesehen. Und ein Verein wie, ich sag jetzt mal, Werder Bremen, der sich vielleicht entwickelt, noch einen Innenverteidiger sucht, wird auf so einen Spieler aufmerksam, kann natürlich ein deutlich höheres Gehalt zahlen als Fortuna Düsseldorf. Oder ein Verein, vielleicht auch Schalke, nochmal sagt, wir holen ihn zurück, weiß ich jetzt nicht, oder auch Borussia Mönchengladbach, Vereine, die vielleicht auf ihn aufmerksam werden. Und dann kann Friedhelm Funkel noch so ein guter Trainer sein, noch so viel Routine haben, noch so große, finde ich auch die spielerischen Fortschritte wirklich immens, die Fortuna gemacht hat, dann wird dieser Spieler dann doch weiterziehen. Und ich glaube, ich sehe diese große Gefahr, dass 3, 4 Leistungsträger rausbrechen, die dann Düsseldorf ersetzen muss. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig im zweiten Jahr bestehen. Ja. Ich glaube, die Euphorie, Düsseldorf war am Anfang nicht jedes Spiel ausverkauft. Nein. Die ist jetzt erst gewachsen. Ich glaube, Heimspiel gegen Werder Bremen war in 3 Stunden mal ausverkauft. So, da ist jetzt was gewachsen. Das werden sie auch die nächste Saison noch mitnehmen. Aber wenn natürlich 3, 4 Leistungsträger weggehen, wird es schon wieder schwierig.
Könnte es sein, dass sie ihre Kronjuwelen abgeben müssen?
Ja, das könnte durchaus sein. Da sind wir auch nicht blauäugig. Das wissen wir. Die Leistungen wecken natürlich auch wecken andere Vereine auf. Das ist überhaupt keine Frage. Ich hoffe natürlich, dass es so wenig wie möglich sind. Und da müssen wir alle gemeinsam mit der Scouting-Abteilung, mit Lutz Pfannenstiel, mit mir, mit meinem Trainerteam, und das machen wir ja auch schon, müssen wir schauen, dass wir diese Spieler, ersetzen können, dass wir wieder eine andere Mannschaft aufbauen. Gut ist, dass das Gros der Mannschaft, das jetzt seit 2, 2,5 Jahren mit mir zusammen ist, das wird bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Spieler, die in dieser Saison vielleicht den Unterschied ausgemacht haben, dass die uns möglicherweise verlassen, ja, dann müssen wir schauen, dass wir andere Spieler finden.
Und nehmen wir mal Luki Bakio zum Beispiel, ist ausgeliehen von Watford.
Der wird zurückgehen, oder?
Ja gut, da haben wir keine Chance. Das wissen wir.
Den können Sie auch nicht kaufen.
Nein, nein, den können wir auch nicht kaufen. Das ist utopisch. Der hat sich bei uns entwickelt. Der hat vorher, den kannte vorher gar keiner. Den hat gar keiner auf der Rechnung gehabt. Und er hat sich bei uns entwickelt, dass er jetzt Angebote von vielen anderen Vereinen hat, die ihn dann möglicherweise auch kaufen können. Also dann müssen wir neue Spieler suchen. Wir müssen kreativ sein. Das ist das, was uns, das ist die große Herausforderung jetzt für uns. Und trotzdem freue ich mich auf die nächste Saison. Ich sage jetzt einfach mal du hast recht.
Das auch wird das gehört zur Altersgelassenheit.
Ja, genau. Das ist eine Riesenaufgabe für uns im nächsten Jahr. Und dass sie schwer wird, das wissen wir selber. Ja. Aber wir werden als Mannschaft wieder ein Team zusammenstellen und zusammenschweißen, die jeden Meter auf dem Rasen, und das hat man früher gesagt, das muss man auch heute, ackert auf dem Platz und wieder Erfolgserlebnisse zu haben. Und unser Ziel kann auch im nächsten Jahr nur sein, die ein oder andere Mannschaft hinter uns zu lassen. Und da werden wir gewappnet sein.
Vielleicht haben Sie ja sogar ein bisschen mehr Geld zur Verfügung als gedacht. Nehmen Sie mal Benito Raman, der hat sehr auffällig gespielt. Ich glaube, der weckt Begehrlichkeiten bei anderen Clubs. Was wäre denn, wenn da jemand kommt und sagt, für den bieten wir euch 15 Millionen?
Ja, da hat sich unser neuer Vorstandsvorsitzender schon zu geäußert. Da müsste wirklich ein unmoralisches Angebot kommen, damit wir diesen Spieler abgeben. Und wie hoch das jetzt ist, was in den Augen von uns unmoralisch ist, da kann ich als Trainer jetzt gar nicht beantworten. Das müssen die Verantwortlichen, die für die Finanzen verantwortlich sind. Ich wünsche mir natürlich, dass dieser Spieler bleibt. Das ist ganz klar. Der hat sich auch enorm entwickelt, ist für unser Umschaltspiel, genau wie Luke Baccio, ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche mir nur einfach, dass er bleibt. Als Trainer sage ich natürlich, der braucht vielleicht auch noch ein Jahr, um sich so stabil zu entwickeln, dass er irgendwo anders Stammspieler werden kann. Und das ist bei Benny genauso. Aber wenn man natürlich das Doppelte oder vielleicht das Dreifache an Gehalt irgendwo anders in England möglicherweise verdienen kann, dann kann ich auch einen Spieler verstehen, dass er dann möglicherweise weg will.
Die würden sicherlich auch im Sinne des Vereines abnicken, wenn der Verein sagt, da ist so viel Geld zu verdienen, damit können wir uns bestimmt zwei oder drei Perlen wiederholen.
Ja, das ist ja klar, da kann ich ja nicht vom Verein verlangen, pass auf, wir behalten den Spieler und können da vielleicht drei, vier andere Spieler holen. Man muss die Finanzen des Clubs auch als Trainer immer im Auge haben. Das ist einfach so. Und wir in Düsseldorf sind da eben erst ganz am Anfang, vielleicht irgendwann mal mehr Geld ausgeben zu können. Wir waren in den letzten 25 Jahren einmal in der Bundesliga und die finanzielle Situation für uns könnte sich noch mal ein bisschen verbessern, wenn vielleicht ein namhafter Verein nicht aufsteigt oder ein namhafter Verein möglicherweise absteigt. Dann erhöhen sich die Fernsehgelder, aber so weit sind wir noch nicht, das müssen wir erstmal abwarten.
Gut, eins ist ja auch noch auffällig, Frank, der Mann, der neben mir sitzt, ist ein Phänomen, seit 30 Jahren in der Bundesliga als Trainer, 6-mal aufgestiegen, immer wieder da und er besticht immer wieder durch große Taten mit sogenannten kleinen Vereinen. Was zeichnet ihn aus und was macht den Unterschied zu den neuen Laptop-Trainern, die aber, ich sag mal heutzutage, auch relativ schnell dann mal wieder verschwinden vom Bildschirm?
Ich glaube, einfach Reife, Routine und Realität sind einfach so drei Eigenschaften. Und was ich höre, bin ja auch nicht jetzt direkt bei Düsseldorf immer dran.
Ja, aber du kennst ihn aus Frankfurter
Zeiten sehr gut. Ist, glaube ich, ein sehr authentischer Umgang mit der Mannschaft. Mhm. Also sehr ehrlich in der Ansprache zu den Spielern. Ist nichts überkandidelt, nichts überspielt, auch nicht so irgendwie überperformt. Weil manche Trainer nach Spielen, wenn die uns die Sachen erklären mit abkippenden Sechsern und wer da dorthin und da rückt. Und ich sag mal jetzt, Julian Nagelsmann ist ja so ein Beispiel, wo man wirklich schwer folgen kann. Und offenbar ja, das ist ja jetzt diese Woche rausgekommen, André Kramaric, auch die Spieler ein Problem haben, ihm zu folgen. Also wir als Journalisten haben auf jeden Fall bei diesen taktischen Exkursen manchmal ein Problem. Ich glaube, Friedhelm Funkel beschränkt sich auf das Machbare, hat sich aber auch immer, und das ist ganz wichtig, immer der Zeit angepasst. Die Fortuna spielt ja einen ganz anderen Fußball als die Frankfurter Eintracht in den Zeiten. Damals war mit der Mannschaft, die sie da hatten oder die du dort hattest, auch nicht mehr möglich. Es ging einfach von den Spielertypen nicht, aber dieser Fußball, das sagen mir auch, ich habe einige Fortuna-Fans im Umfeld, die sind begeistert, wie Düsseldorf spielt. Die sagen, die hätten sowas nie gedacht in der zweiten Liga, haben da Sandhausen, Heidenheim und so gesehen und sehen jetzt richtig guten Bundesliga-Fußball. Und das ist ja auch eine Eigenschaft, dass man eben im Alter dann auch noch mal was dazulernen.
Deswegen muss einem, glaube ich, auch in Düsseldorf nicht Angst und Bange werden. Das wollte ich noch mal hinzufügen. Ja. auch wenn Spieler weggehen. Und Fortuna hat wirklich nicht in dieser Saison von der Euphorie, der Aufstiegseuphorie gelebt. Dafür war es dann auch am Anfang oder genau. in Phasen schon viel genau. zu schwer. Die ist dann relativ schnell weg, wenn du nicht ständig ja. gewinnst und einfach weiterfliegst. Aber da war immer eine Idee hinter. Und die war am Anfang vielleicht noch nicht mit sehr viel Mut gefüttert. Da fehlte vielleicht noch das absolute Vertrauen der Spieler in sich selber. Aber der Ansatz, die Idee, die Art und Weise, wie man das machen wollte, weil viele steigen auf, wissen, wir sind unterlegen, wir mauern hier, wir machen gar nichts, wir wollen nur kaputt machen. Vernünftig zu verteidigen ist natürlich eine Basis, aber eine Idee brauchst du, wenn du den Ball hast. So, und die hat man immer gesehen. Und irgendwann kam immer mehr Mut dazu. Du sagst es bei so Spielen wie in München, wo du auf einmal 3-3 holst. Und dann glaubst du dran und dann wird es besser. Und deswegen bin ich ganz weit. Das ist vernünftiger Fußball. Da ist ein guter Plan dahinter, wie das Trainerteam aufgestellt hat. Und das wird dann auch funktionieren, wenn man Spieler austauschen muss.
Trotzdem, der Trend in der Liga geht ja wirklich zu diesem, ich sag jetzt mal wieder, Laptop-Trainer. Und der Trend geht auch dazu, Friedhelm, dass die Trainer halt heutzutage sehr schnell ausgetauscht werden. Wie beobachten Sie das als einer der letzten Mohikaner der alten Generation? Ist die Branche zu ungeduldig geworden?
Ja, sie ist aus meiner Sicht natürlich als Trainer viel zu ungeduldig geworden. Und das ist aber der Zahn der Zeit, dass man keine Geduld mehr hat, dass man sich vielleicht auch zu sehr von Anfang an einer Saison unter Druck setzt, indem man sich keine realistischen Ziele setzt. Mhm. Und das ist immer die Gefahr für einen Trainer. Ich glaube, das beste Beispiel, wenn ich mal ein Beispiel ranführen kann, ist der VfB Stuttgart, die in der vorletzten Saison unter Korfuth sich aus dem Tabellenkeller gerettet haben.
Sie sind Siebter noch geworden am Ende,
Sie sind am Ende noch Siebter geworden. Das war eine fantastische Leistung. Und dann ist allerdings der Druck für das nächste Jahr so hoch gewesen, dass man gesagt hat, so, jetzt wollen wir in die europäischen Wettbewerbe. Dann hat man mit den Verpflichtungen nicht vielleicht von Anfang an das erreichen können, was man wollte. Man ist nicht so gut in die Saison gestartet. Aber auch das kann passieren. Und dann ist er, glaube ich, als Erster in der letzten Saison, in dieser Saison, ich glaube schon nach 5 oder 6 Spieltagen beurlaubt worden. Und das ist einfach zu wenig Vertrauen für mich in eine Person, die Monate vorher mit Bravour die Klasse gehalten hat. Und das setzt sich ja fort in der einen oder anderen Trainerentlassung. Und das ist einfach schade.
Die Vereine. Die Vereine, die jetzt noch um den letzten freien Champions-League-Platz kämpfen, haben fast alle den Trainer über ein ganzes Jahr beschäftigt. Einzige Ausnahme ist Bayer Leverkusen. Aber auf die und Frankfurt sowie den dritten Club, der noch große Chancen hat, in die Königsklasse einzuziehen, Mönchengladbach, schauen wir jetzt und wägen die Chancen ab. Ricardo, bitte.
Wir haben euch gefragt, wer kommt denn jetzt nur in die Champions League? Geht ja um 25 bis 30 Millionen Euro, also um richtig Cash. 4 Mannschaften können das noch schaffen. Und ihr sagt, vermehrt 57%, nämlich Eintracht Frankfurt schafft es. Am wenigsten zutrauen tut ihr es, liebe User, dem VfL Wolfsburg mit gerade einmal 2%. Was meint denn die Runde, Wonti?
Da frage ich doch den letzten richtig verbliebenen Experten der ganzen Runde, den ultimativen Experten, nämlich Lothar. Also Lothar, es ist sehr eng. 55 Punkte Gladbach, 55 Leverkusen, 54 Frankfurt mit dem Spiel gegen Mainz und Wolfsburg 52. Wer hat die beste Ausgangsposition?
Ja, die Frankfurter werden ja wahrscheinlich ihr Heimspiel heute gewinnen, obwohl sie am Donnerstag ein schweres Spiel gehabt haben mit Chelsea, kräfteraubend, ist ein Derby, eigene Gesetze, aber gehen wir mal davon aus, dass sie gewinnen, weil wir müssen ja irgendwie Gleichstand von den Spielen schaffen.
Dann hätten sie 57.
Aber ein schweres Auswärtsspiel nächste Woche in München, dann bleiben sie wahrscheinlich bei 57. Mhm. Gladbach ein schweres Heimspiel gegen Dortmund, muss man auch nicht unbedingt gewinnen, weil Dortmund hat ja auch noch irgendwas vor dieser Saison.
Dann wären sie bei 55, nun kommt Leverkusen bei Hertha.
Hertha hat noch mal gestern ein Ausrufezeichen gesetzt, also haben sich jetzt nicht schon auf Urlaub konzentriert, sondern nach einigen schlechten Wochen, wo sie 4 oder 5 Spiele hintereinander verloren haben, haben sie jetzt in den letzten 2 Spielen wieder gepunktet und gestern waren sie ja auch zurückgelegen. Also die Mannschaft hat Moral, will Baldadei ganz sicher gut verabschieden, aber ich glaube schon, dass Leverkusen auch die Qualität hat und das Spiel ihnen nächste Woche entgegenkommt, sodass die Leverkusener in Berlin gewinnen. Also haben die 58
Und dann kann Wolfsburg machen, was sie wollen. Sie können gewinnen, aber ja. Wolfsburg sehe ich eigentlich auch ähnlich wie unsere User nicht auf Champions League Platz. Aber auch die haben eine tolle Saison gespielt, wenn man denkt, wo sie hergekommen sind in den letzten zwei Jahren. Bruno Labbadia auch tolle Arbeit gemacht, auch sein letztes Spiel, sein Abschiedsspiel nächste Woche in Wolfsburg. Also gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich Leverkusen den vierten Champions League Platz holt.
Also das Spiel Gladbach gegen Dortmund wird sehr viel entscheiden können. Friedhelm, gab es da nicht schon mal am letzten Spieltag irgendwas mit Gladbach gegen Dortmund 12-0 und Otto Rehagel wurde hinterher entlassen? Kann ich mich erinnern,
ja,
oder?
Ja, da kann ich mich auch noch ganz schwach daran erinnern. Ja. Ich meine, so ein Ergebnis wird es natürlich am nächsten Wochenende nicht geben. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und das ist das Schöne, dass es wirklich nicht nur um die Meisterschaft, sondern auch um die Champions-League-Plätze noch Richtung Spannung geboten ist. Und Lothar hat es auch gerade gesagt, dass diese drei Vereine richtig Chancen haben, noch Tabellenplatz 4 zu erreichen. Und ich würde auch Leverkusen nicht vergessen. Die muss man unbedingt auf dem Zettel haben, weil ich kann mir vorstellen, dass sie in Berlin gewinnen. Das ist durchaus möglich. Und die anderen beiden, da haben wir jetzt eben schon lange genug drüber gesprochen, die haben ganz schwere Aufgaben gegen Mannschaften, die noch Meister werden können. Ich persönlich aus eigenem Interesse, weil ich eben 5 Jahre in Frankfurt war, wünsche es der Frankfurter Eintracht. Aber auch die anderen beiden, Dortmund und Leverkusen, haben gute Chancen.
Aber wie hoch ist gerade bei Frankfurt die Gefahr, dass da die ganze Spannung nachlässt und dass sie wirklich dann sogar eine komplette Saison noch mal verjucken können?
Die Gefahr ist groß. Ich glaube, jeder, der dieses Spiel Donnerstag, das war ja dieser krönende Abschluss dieser fast, muss man sagen, magischen Europapokalwoche. Also ich habe, glaube ich, für die meisten jeden Abend vor dem Fernseher gesessen und dachte, es gibt keine Steigerung. Und dann gab es Runde Dienstag, Mittwoch und dann war Donnerstag eben auch nochmal ein Höhepunkt. Ich meine, wie die Eintracht sich gegen eine Mannschaft wie Chelsea mit den Stars, mit dem Budget und auch mit dieser Strahlkraft dieses Clubs da zur Wehr gesetzt hat, wie sie überhaupt diese Europa League angenommen hat. Ja, mit Abstand die meisten Punkte, sonst ist das ja immer der FC Bayern. Jetzt war es Eintracht Frankfurt für die Bundesliga in dieser UEFA 5-Jahres-Wertung gesammelt. Das war vorbildlich, aber man hat eben in der Bundesliga in den letzten Wochen gesehen, Kräfteverschleiß war da. Sie haben gegen Augsburg zu Hause verloren. Sie haben in Leverkusen richtig eins, sag mal, übergebraten gekommen mit dem 1-6. Ich glaube, das wird heute Abend schon sehr, sehr schwierig, überhaupt Mainz niederzuringen. Wenn sie das schaffen, sie haben natürlich eine große Chance, aber Freddy Bobic spürt das ja. Er hat ja nach dem Spiel gesagt, wir müssten eigentlich jetzt einen Freifahrtsplatz für die Champions League kriegen. So hat er das noch nie formuliert, aber das spricht so ein bisschen raus, so ja, wir werden tun alles für Europa und werden jetzt vielleicht noch benachteiligt dadurch, dass wir eben so gut performt haben, dass wir eben diesen Spielplatz noch weggeben. Nur für mich hat Leverkusen noch nicht in Berlin gewonnen. Sie haben gestern eine große Chance liegen gelassen. Hertha, glaube ich, hat nichts mehr zu verlieren. Und diese Leverkusener Mannschaft ist sehr wankelmütig. Sie haben natürlich mit Havertz, mit Brandt, Arangis, haben eine tolle Mannschaft zusammen, die ich auch gerne in der Champions League sehe. Aber ich würde es Eintracht Frankfurt auch mehr gönnen.
Muss Leverkusen in dem Fall, wenn sie es nicht schaffen, Julian, sich dann nicht den Vorwurf machen, selbst den Vorwurf machen, dass sie es gestern gegen Schalke haben liegen lassen?
Ja, klar. Also den Vorwurf müssen sie sich dann machen. Mein Gefühl sagt irgendwie Gladbach, dass sie der große Gewinner am nächsten Spieltag sein. Mag Uwe nicht hören, ist aber auch okay, verstehe ich. Also so rein vom Gefühl. Und Havertz wäre natürlich toll, mal eine Champions League zu sehen. So jetzt aus Bayern-Sicht interessiert mich das natürlich, weil das muss einer für Bayern sein in den nächsten Jahren und wird es sein. Wie steht der sich in der Champions League in den ganz großen Spielen? Einer der, glaube ich, der größten deutschen Spieler, die wir in den nächsten Jahren haben werden. Ein riesiges Talent oder schon mehr als ein Talent. Das würde mich interessieren. Deswegen, ich würde gerne Champions League-Spiele mit ihm sehen.
Aber die kann er ja auch woanders haben. Fragst du mich jetzt schon wieder nicht nach meiner Einschätzung?
Ja, mach mal.
Jetzt darfst du. Also ich möchte, die Frankfurter Fans mögen mir das verzeihen, ich möchte, dass sie heute Abend verlieren. Ich möchte, dass sie mit 54 Punkten in diese Ausgangssituation gehen, weil ich will, dass sie es dann schaffen. Gladbach wird verlieren am letzten Spieltag. Das ist auch meine Meinung.
Ah, okay, das wusste ich noch nicht.
Tut mir auch leid da oben, aber Gladbach wird verlieren. Leverkusen, Hertha, die spielen unentschieden. Und Frankfurt macht uns alle, also uns zumindest, sehr, sehr glücklich und gewinnt in München, erreicht damit ihr Ziel. Wir erreichen unseres und dann ist ganz Fußball-Deutschland glücklich. Also vielleicht hier in München nicht, aber eigentlich ganz Fußball.
Ich finde es sehr schön, Ovo. Träumen bleibt weiter erlaubt im Leben.
Ja. So lange, wie es geht, muss man dran glauben.
Und dran glauben finde ich auch ganz wichtig, das stimmt. Wir kommen gleich nochmal wieder zu Ihnen mit unserer beliebten Rubrik Was wäre, wenn das Leben findet doch ein Konjunktiv statt. Friedhelm Funkel wird kurz antworten auf noch kürzere Fragen. Zunächst aber geben wir zu Noah in den Newsroom. Was ist angesagt bei euch?
So,
dann fünf Fragen an Friedhelm Funkel an den passionierten Tennisspieler. Wenn ich mir einen Profi-Tennisspieler für eine Trainerstunde aussuchen dürfte, dann?
Roger Federer.
Warum gerade der?
Weil es der Beste ist.
Das ist eine Stellung, klare Antwort. Ja. Ne? Ja. Ja. Und da hat man auch keine Gegenargumente. Nein. Aber mit Boris wäre es unterhaltsam wahrscheinlich.
Ja, aber Boris ist ja nicht mehr so beweglich aufgrund seiner Verletzungen. Und ja. Roger könnte ich noch richtig fordern.
Im Einzel würden sie ihn sogar schlagen, den Boris. Wenn ich mir eine Superkraft wie unsichtbar sein oder fliegen können aussuchen dürfte, dann?
Nochmal die Frage.
Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wie unsichtbar sein oder fliegen können oder ins Gedächtnis aller Menschen gucken oder was auch immer. Also, ne, so.
Das ist schwierig. Ne?
Superheld sein, einmal fliegen können.
Nee, ne? Also Superheld möchte ich nie sein, aber einmal zu fliegen, das wär vielleicht ein tolles Erlebnis.
Wenn ich an den Vorgesetzten denke, mit dem ich in meiner Karriere am liebsten zusammengearbeitet habe, dann?
Mit Heribert Brucher.
Das war klar, ne, ja. Oder? Fünf lange Jahre in Frankfurt. Ja. Und es hat eure Freundschaft nicht drunter gelitten. Das ist das Wichtigste.
Nicht. Überhaupt nicht.
Wenn ich an mein außergewöhnlichstes Karnevalskostüm denke, dann?
Als Indianer.
Oha, das ist aber einfallslos.
Das geht doch jeder. Das finde ich nicht. Also nee? Ich war sehr, sehr gut geschminkt, sehr gut kostümiert. Und das hat, glaube ich, ganz gut zu mir gepasst.
Und Karneval ist Muss bei Ihnen, ne, oder?
Das ist ein Muss.
Ja,
das
klar. Ist ein Muss. Wenn man aus der Nähe von Düsseldorf kommt, in Krefeld lebt, das muss sein.
Dann geht man nach Köln feiern.
Richtig, ja. Wenn ich der jungen Trainergeneration einen allgemeinen Rat geben dürfte, dann?
Bescheiden bleiben und nicht zu viel auf einmal wollen.
Das war das Wort zum Sonntag von Friedhelm Funkel. Großes Dankeschön an Sie. Spaß gemacht. Ich bedanke mich natürlich bei meiner wunderbaren Runde. Ihr wart bunter, ihr wart lebhaft, aber ich kenne nichts anderes von euch. Danke an Lothar Matthäus, an Frank Hellmann, Patrick Ogumoyela und Julian Wolf. Und am nächsten Sonntag, nach dem Bundesliga-Spieltag, begrüßen wir nochmal einen Granden hier in der Sendung. Clemens Tönnies ist da, der Boss von Schalke 04. Und er wird die Saison der Königsblauen begründen können. In dem Sinne, bis zum nächsten Sonntag, eine schöne Woche. Ich freue mich auf Sie.
Guten Tag. Danke.
Toll, danke dir.